Donnerstag, 20.30 Uhr. Und ja, wie ihr seht, seht ihr heute nicht den Wisecan und nicht den Bodyguard Kato, sondern heute habe ich mir jemanden dazu geholt, den Gambler unter uns, ja. Den Thorsten, der heute mit mir, genau, der verteilt für euch schon die Karten, ja, der will nämlich heute mit mir AEW besprechen. Wir hatten jetzt ja einen Monat Pause, also wir haben alle mal einen Monat Pause gemacht von AEW und ich habe jetzt so ein bisschen was nachgeholt, unter anderem so den Entrance von Mercedes Moné und so weiter und so fort. Und dann habe ich natürlich Rampy geguckt und Thorsten hat noch Colli und Deini mitgeguckt und ich natürlich auch, Collision und Dynamite. Und darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Ja, Thorsten, wie war es für dich? Hast du in den letzten Monaten AEW geguckt oder nur so?
Also wenn im Schnelldurchlauf und nur Matches, die mich interessiert haben. Also ich habe ein bisschen bei Adam Copeland reingeschaut, das fand ich interessant. Und so ein, zwei anderen Leuten, 12 ist klasse. Aber was da teilweise die Mädels gemacht haben oder so, das hat mich dann nicht so interessiert. Ich muss auch gleich deine Erwartung etwas dämpfen. Ich habe Collision auch im Schnelldurchgang geguckt. Ich habe Dynamite aber dafür komplett geschaut. Da war so ein Match dabei, das hat mich sogar besonders interessiert. Aber das kriegen wir schon irgendwie, denke ich, jetzt gleich gerockt.
Gut. So, jetzt gucke ich mal eben kurz, warum... jetzt macht er das hier. So, wunderbar. Also, wir fangen einfach mal an mit der aktuellen Rampage-Ausgabe. Und zwar war das die Rampage vom 5. April 2024, die am 30.03. aufgenommen wurde. Das war die Rampage Nummer 139 im Budweiser Gardens in London. Allerdings nicht London, England, sondern London, Ontario, Kanada. Und da ging es los mit diesem Mann hier, Malakai Black. Und der traf auf den gefallenen Engel, nämlich Christopher Daniels, den sie auch mal wieder rausgeholt haben.
Ja. Ja, was denn? Wo sie den rausholen, du. Also der kommt gefühlt auch alle, also zumindest bei den Shows, die ich gesehen habe, ja. Ich meine, das ist ja eigentlich ein Altstar, ja, also schon super bekannt, aber der taucht dann immer bei Rampage oder so auf, unglaublich.
Ja, gut, ne?
Also ein großer Name, ne? Aber ja,
unglaublich. Ja, war mal ein großer Name, genau so sieht's aus. Ist jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr ganz so, muss man halt sagen. Ne? Ist eben ein ehemaliger Impact-Wrestler und ja, ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn man so Altstars, die jetzt, er ist ja nun auch über 50, ne, dass man die dann eben auch mal einsetzt, um Leute overzubringen und so. Er wrestelt ja momentan irgendwie mehr bei Ring of Honor, nur mittlerweile ist halt einfach auch vollkommen klar, ne, wir wissen halt, wenn Malakai Black hier auf den Christopher Daniels trifft, dann ist das Match wahrscheinlich ganz okay, aber dass Christopher Daniels das Ding hier gewinnt.
Ja, vielleicht, ich glaube, der macht auch mehr Producer-Sachen im Hintergrund und so ein Kram schon, ne? Also deswegen ist das einfach ein Job hier, ja?
Ja, absolut, ganz klar. Ja. Es ist ein Job für ihn, genau, und es ist ja auch in Ordnung, dass er da irgendwie die Kohle macht. Ich bin sogar eigentlich der Ansicht, dass er vielleicht sogar mehr ins Trainer-Business bei AEW gehen sollte, weil gerade er ist ja nun mal einer, der auch eine Menge kann im Ring, also auch High-Flying und so. Gerade das, was ja echt viele bei AEW machen, ne? Also auch so diese ganze Cruiserweight-Division und so, dass er denen einfach nochmal ein bisschen mehr Selling beibringt. So, er kann das doch, weißt du, so.
Ja, es ist so, wie du schon sagst, es ist ein Highflyer der alten Schule. Vielleicht nicht genug Flippy-Shit hier in dem Fall, ja. Vielleicht ist er deswegen ein bisschen untergegangen. Aber das ist natürlich wirklich eine Legende, ja. Ja. Der war auch nie bei WWE, glaube ich, ne?
Doch. Ja.
Wann war der bei WWE?
Der war bei WWE 97 schon.
Okay, gut, das ja.
Ja, der war im Lightweight Tournament, wollte ihn erst einsetzen, haben sie dann aber nicht. Und dann, er sollte, das ist tatsächlich, also ich weiß nicht hundertprozentig, aber das war eine Gerüchteküche, die immer ging, er sollte ursprünglich die Higher Power hinter dem Undertaker sein, als es um die Ministry of Darkness ging. Und da ist es tatsächlich aber so gewesen, dass als Vince McMahon ihn dann gesehen hat, gesagt hat, no, he's too small. So.
Ja.
Und dann war natürlich wieder das Ding gegessen. Ne? Dann hat man ihn natürlich auch regelmäßig immer noch mal wieder bei Heat bei Sunday Night Heat gesehen. Unter anderem auch, auch ein anderes Impact-Gewächs, nämlich Loki. Gab es ja auch eine ganze Weile lang bei Heat. Und die sollten tatsächlich bei WWE unter Vertrag genommen werden, sind dann aber eben zu TNA abgewandert. Und da ist dann eben Daniels hingegangen, da ist Loki hingegangen, da ist Samoa Joe hingegangen. Wir haben eigentlich viele TNAler bei Sunday Night Heat schon im Vorfeld sehen dürfen. Unter anderem hat Christopher Daniels und auch Loki da gejobbt für Jerry Lynn, der jetzt mittlerweile ja Backstage-Assistent bei AEW ist. So, ja, also Daniels zeigt hier noch so ein bisschen, was geht, aber letzten Endes gibt es die Black Mass und dann ist es vorbei, nach 8 Minuten und 11 Sekunden. Das finde ich noch okay von der Matchlänge her, weil, wie gesagt, du hast es gerade richtig gesagt, Daniels ist eigentlich eine Legende als Fallen Angel, zumindest für Impact Wrestling, und das finde ich okay. Der Opener war nichts Besonderes, war kein besonders tolles Match, aber es diente halt dem Zweck.
Ja, okay.
So, und dann ging es direkt weiter mit Roderick Strong, der ja nun der amtierende AEW International Titelträger ist. Und der kam dann natürlich auch rein mit dem Kingdom, die ja immer noch die Ring of Honor Tag Team Titel halten. Und dann wird er natürlich hier, wird für ihn applaudiert und keine Ahnung. Und sie kommen natürlich raus mit der Diddle. Dem miesesten Theme ungefähr bei AEW. Also ich glaube, sie wollten, glaube ich, so ein ikonisches NWO-Theme irgendwie erschaffen und es ist ihnen halt einfach absolut gar nicht gelungen.
Muss ich mir mal anhören. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber wenn du es schon so vorgemacht hast...
Ja, hörst dir mal an. Es ist wirklich nicht toll.
So, und aber das, ja? Allein, was ich hier schon wieder gesehen habe, wie ja auch schon oft gesagt, viel zu viele Gürtel. Ne? Also jeder hat einen Gürtel. Ach, das ist nervig.
Es ist zu viel, definitiv. Und teilweise verlieren die Leute halt, selbst die Leute in der Halle, they lose track. Ja, das heißt also, dann kommen Leute mit Gürteln raus, die teilweise nicht zur Liga gehören und sowas. Und dann denken die Leute auch, hey, warum hat der jetzt einen Gürtel und bla. So, ja, aber hier geht es jetzt tatsächlich mal um einen Gürtel, der wirklich zur AEW gehört, nämlich der International Title, den Roderick Strong ja von Orange Cassidy gewonnen hat. Und er tritt hier an gegen diesen Mann hier. Jetzt darfst du mal raten, wer das ist. Ja, genau.
Ist er neu?
Ja, das ist ein Jobber.
Okay.
Es ist London Lightning.
So. Wieso nicht gleich Lightning McQueen? Das hätte ich gut gefunden. Das ist ja auch wie ein Auto am besten noch.
Ja. Mucka & Killen schreibt hier, gibt es überhaupt eine geile Theme bei AEW? Ja,
ich finde
Orange Cassidy's Theme finde ich super. Das ist ja auch ein Hit, ne?
Ja. Auch nach wie vor, was du auch immer gut fandest, hier, man hört es nicht mehr von, ach, wie hießen sie denn? Die zwei in grün-schwarz, das Tag-Team von ganz am Anfang. Die hatten so eine geile Theme.
Ach so, Angelico und, die Hybrid 2.
Hybrid 2, das war ja, so gut.
Genau.
Omega ist auch gut, ja, sagt er hier gerade auch.
Ja, Omegas Theme ist auch wunderbar. Also es gibt einige Themes, die super sind bei AEW. Da habe ich eigentlich wenig Probleme.
Ja, vielleicht ganz aktuell CEO, CEO.
Ja, wow. So, und Roderick Strong zeigt dann ein bisschen was und dann London Lightning kriegt dann irgendwann Pop vom Publikum in London, weil er einen High Knee Lift zeigt und schickt damit Roderick Strong zu Boden und dann ist es wirklich ungelogen. Es ist ein Jobber-Match und Roderick Strong gewinnt dadurch, dass das Kingdom den Referee ablenken muss für einen Jobber. Mhm. Ja. Also, tut mir leid, aber wenn du jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du Roddy ein bisschen stark darstellen willst, der einen der am erfolgreichsten von der Win-Loss, ich mache ja gerade das AEW 2023 Roll-Up, ne? Und Orange Cassidy ist einer der am besten gebucktesten Leute. Ich glaube, der hatte 51 Matches und nur 9 Niederlagen. Der gewinnt ungefähr alles. Das heißt also, das ist einer deiner Top-Guys. Ich würde sagen, Orange Cassidy ist wahrscheinlich von seinem Win-Loss-Record in den Top 5 bei AEW. Ja. Roderick Strong besiegt den dann, ja, und hat halt auch diesen Titel. Und jetzt braucht er Hilfe gegen den Job-Guy, der London Lightning heißt.
Ja, es gehört wahrscheinlich zum Gimmick einfach dazu, ja.
Ja. Guck mal hier, Jill Valentine mag das gar
Ja,
nicht, was du da
ich
sagst.
hab schon gelesen. Ja, der kriegt die rote Karte für. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Findet ihr das alles so schlecht, ja?
Was
Man
ist
wollte halt
sie?
so auf diesen, man wollte auf diesen Boss-Kram halt so ein bisschen aufspringen, oder? Ich glaube,
Natürlich wollte man das.
da kann
Klar.
man sich doch dran gewöhnen, glaube ich, ja. Aber ich kann halt auch von der Monet nichts abgewinnen aktuell. Das kommen wir da auch zu.
Kommen wir gleich noch zu.
Genau.
Genau so. Und dann gab es halt einen schönen Backbreaker und es gab den Double Backstretch. Dann hat London Lightning Roddy irgendwie nochmal in die Bedrängnis gebracht, weil so macht man das natürlich mit Jobbern. Und dann muss noch Wardlow kommen, um ihn wegzuklosen. Du kannst es dir nicht ausdenken. So, und dann nimmt Roddy ihn letzten Endes dann in den Texas Cloverleaf und nach 5,5 Minuten hat er es dann durch Eingriff von 3 Leuten geschafft, den Jobber zu besiegen. Sorry, aber das ist. Nee. Also, wenn du Roderick Strong wirklich gar nichts geben willst, dann stellst du ihn so dar wie hier. Das war desaströs für Roddy. Es ist einfach unterirdisch. Und egal, so wenn sie jetzt irgendwie sagen, ja, der Chicken Shit Heel oder wie auch immer, aber ihm absolut gar nichts zu geben, dass er wirklich gegen einen Jobber so viel Hilfe braucht, ist lächerlich und schwächt auch den Titel. Das ist nicht gut.
Ja, der Titel ist für mich sowieso Quatsch, ja, aber das ist mal dahingestellt.
Ja, aber eigentlich vom Ranking her ist es der zweitwichtigste Titel bei AEW. Das ist deren Intercontinental-Titel.
Ja, ist nicht der den Titel, den Copeland hat, höher gewertet, oder?
Bei
Also,
TNT?
ja,
Der wird
dachte ich
aber
eigentlich nicht.
häufiger in der Undercard verteidigt als der International.
Ja.
So.
Ja, gebe ich euch ja recht, wenn man eure Ausgaben ja gehört hat, das ist, da muss Tony Khan nochmal Nachhilfe nehmen, generell, ja.
Absolut. Also da muss einfach besseres Booking her und er muss solche Leute zumindest gegen Jobber, muss er sie gut aussehen lassen. Und ich finde auch gegen Undercarder, vor allen Dingen, wenn du so ein gewichtiges Standing hast, dass du einen Orange Cassidy, den du irgendwie wie die absolute Größe bookst, wenn er den besiegt, dann muss er die anderen halt wegmachen.
Ja.
So. So, dann haben wir Layla Hirsch, die ist mal wieder da. Und die sagt denn ja, sie will bei Rampage gegen Julia Hart antreten in einem Open House Rules Match. Und da wir ja schon wissen, dass Julia Hart beim Pay-Per-View auf Willow Nightingale treffen wird, wissen wir jetzt ja auch schon, dass Layla Hirsch das natürlich nicht gewinnen wird.
Ja, das ist auch mal blöd sowas, ne? Manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger Matches machen, ne?
So, und dann kommt das nächste Match des heutigen Abends, und zwar Serena Deeb kommt an und sie tritt an gegen The Infantries, Trish Adora. The Infantry haben wahrscheinlich auch nicht so viele mitbekommen, ist jetzt so ein neues Mini-Stable, das sich irgendwie gebildet hat, keine Ahnung. Und Trish Adora ist jetzt wohl innerhalb des letzten Monats diesem Stable beigetreten. Ich habe das nicht mitverfolgt, weil, wie gesagt, wir haben jetzt einen Monat lang nicht geguckt, aber sie scheint jetzt auf jeden Fall Mitglied zu sein. Und ja, die beiden haben jetzt ein Match und ganz ehrlich, für mich ist das auch wieder nur ein AEW Dark Match, weil Trish Adora hat bisher noch gar nichts gerissen. Und ja, dann kommen solche Situationen, wo Serena Deeb ihr die Arme und Beine verknotet und sie dann auf den Boden legt und Trish Adora kommt da nicht raus, weil sie so verknotet ist. Really?
Ja.
Das ist wie in diesen Pornofilmen, wo die Frauen in der Waschmaschine stecken bleiben.
Ja, Moment, bei wie viel Umdrehung, ja?
Ja.
Vielleicht hat
Du.
sie Sekundenkleber auch dabei gehabt. Man wusste das nicht.
Genau.
Eine 100 Gramm Tube.
Weißt du, es ist einfach, du guckst es dir an und denkst dir, wow. Und dann macht sie einen Shotgun-Dropkick in ihren Arsch. Also war es vielleicht doch der Dropkick.
Oh Mann, ja.
War es ja vielleicht doch ein Porno, den wir
Hier
hier gesehen hatten.
wird auch schon gesagt, ich hasse diesen
Ja,
Move.
zu Recht, natürlich. Es ist ja auch vollkommen dumm. Es ist einfach so ein Blödsinn. So, und dann ist Serena Gott sei Dank wieder ein bisschen zu Chain und Mat Wrestling runtergegangen. Dann kam Trish Adora mit diesen lächerlichen Machine Gun Chops, die sie ja alle irgendwie von Eddie Kingston geklaut haben. Das sollten sie auch bitte mal lassen. Gab es einen Arm Wrench, wo sie ihr den Hintern ins Gesicht gedrückt hat. dann gab es Body Slam und dann kam noch ein Suplex dazu und dann wollte sie Serena irgendwie in der Ecke abfertigen, das hat aber nicht so wirklich funktioniert und dann gab es einen kompletten Abfuck im Ring, da sind sie nämlich irgendwie kollidiert. Ich weiß nicht genau, was sie da zeigen wollten, aber es sah nicht gut aus, vor allen Dingen nicht für Serena.
Okay.
Dann gab's, ist Gott sei Dank nichts passiert. Es gab dann German Suplex gegen Trish und letzten Endes den Half Boston und dann hat Trish Adora aufgegeben. Nach, ich weiß gar nicht mehr, ich guck mal kurz nach, nach fast 9 Minuten. So.
Ich finde den Half Boston auch richtig blöd irgendwie. Also.
Lahm, ne?
Ja, also generell, dann kannst du doch auch direkt einen Boston Crab zeigen. Das darf man wahrscheinlich nicht wegen Jericho oder was weiß ich. Aber dann nimm dir auch einen anderen Aufgabegriff, ja. Es gibt doch zigtausende.
Ja, vor allen Dingen, sie hat ja immer diesen Tequila Sunrise gehabt, wo sie den Arm mit einhakt, ne? Und dann den Half Boston zeigt, den Conan ja auch in der WCW gezeigt hat. Bei ihr, glaube ich, hieß er der Serenity Lock. Der ist ja auch in Ordnung. Warum hat sie den nicht weiterhin? Jetzt nimmt sie nur noch einen Half Boston so? Keine Ahnung.
Reicht vielleicht bei manchen. Oder vielleicht ist das der Move, der dann das i-Tüpfeln ist, wenn die Leute aus dem Boston rauskommen.
Ja,
aber eigentlich, ja, Serena eigentlich sonst gut, aber hat hier, genau, hier wird es auch geschrieben, aber ich glaube, das war einfach ein schlechter Gegner.
Ja, Trish Adora ist halt auch, die hat zwar schon ein bisschen Erfahrung, aber ich finde sie sehr grün. Also auch bei, ich habe sie ja nun ein paar Mal schon gesehen, auch bei Dark und Dark Elevation und ganz ehrlich, im Queen Aminada, muss ich zum Beispiel sagen, finde ich, was Timing, was so Abläufe abgeht, deutlich besser als sie.
Ja, gibt es noch Dark und Dark Elevation?
Nee, das gibt es nicht mehr. Ja, nein. Aber da war sie ja mit. Ja. Ich habe ja Dark und Dark Elevation wirklich eine ganze Weile lang geguckt, weil ich immer gucken wollte, so wie schlagen sich die Neulinge, was ist gut, bei wem kann man auf was gucken, bei wem eher nicht und bla. Und da war Trish Adora regelmäßig mit dabei. So, dann sehen wir Julia Hart und ja, die sagt dann eben auch, ja, klar nehme ich deine Herausforderung an, Layla Hirsch, aber du musst dich halt dann damit zufrieden geben, dass es die Open House Rules sind und denk immer dran, the house always wins. So, kurze, knackige Promo von Julia im angemessenen Setting, fand ich in Ordnung, das war okay.
Ja, Julia Hart ist wirklich ziemlich gut, fand ich, ja.
Ja.
Die fand ich gut, wie sie die aufgebaut haben und generell auch diese Character Change in Anführungsstrichen. Das hat alles echt gut gepasst.
Ja, und die ist momentan drin. Die nimmt die Sache einigermaßen ernst, auch wenn sie draußen ist. So, sie macht kein Funny Shit, kein Bullshit. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das House of Black besser akzeptiert wird als einige andere. So. Dann gibt es eine Umblende und dann sind da Saraya und Harley Cameron und hinter Marves, sehen wir jetzt gerade nicht genau, ist der Bruder von Saraya, nämlich Zack. Und dann sagt sie, ja, du hast ja nur deine Brille auf, Alex, weil du Harley in den großen Ausschnitt gucken willst. Und dann rasten Harley und sie aus und sagen, verpiss dich, du bist ein sexueller Belästiger oder irgendwie sowas.
Oh,
ja, da fällt Thorsten direkt was aus der Hand. Er konnte, kann es auch nicht glauben.
Denn? Ja. So. Das ist dann jetzt auch mein Handy.
Und dann kommt hier Zack Knight nach vorne und sagt dann, ja, Angelo Parker, das nächste Mal, wenn wir uns im Ring treffen, dann mache ich dich richtig kaputt. Ich dachte, ja gut, okay. Das ist halt, witzigerweise haben sie wohl rausgefunden, dass bei Rampage die Story zwischen Cool Hand Angelo Parker und Ruby Soho, diese Love Story, immer die höchsten Ratings hatte bei Rampage. Da habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich, weil es die einzige Story ist, die halt in irgendeiner Weise läuft. So. Und dann jetzt, wo Ruby Soho und Cool Hand Ang nicht dabei sind, gab es etwas über 250.000 Zuschauer. Die sinken immer weiter ab mit Rampage. Die knacken jetzt schon nicht mal mehr die 300.000. Wow.
Ja, aber das ist ja, das habt ihr auch schon ein paar Mal gesagt. Das sind einfach auch zu viele Shows mittlerweile, ja. Also es reicht doch wirklich, Dynamite zu gucken. Also außer du sagst gleich bei Collision was anderes, aber das ist für mich immer noch die CM Punk Show. Und jetzt ist kein Punk mehr da, auch wenn die wohl ganz gut sein soll, aber ach.
Ja. So, ja. Max Muscle oder Max Muskel, 77 haben wir hier, der ist neu am Kanal. Ja, was für eine Promo-Würk. Ja, ja, absolut. Grüße an dich. Schön, dass du mit hier dabei bist. Ja, es ist gruselig. Da hast du absolut recht. Es war wirklich nett gut. So, und dann haben wir den Main Event. Es ist ein Four-Way-Elimination-Match. Daniel Garcia trifft auf Brian Keyes, den Bounty Hunter, trifft auf Action and Ready, die Zukunft von AEW Acme. So, und Commander! Ja, und dann geht es ein bisschen rund und es gibt hier irgendwie so ein bisschen Shuffle und keine Ahnung und Action and Ready zeigt ein bisschen Flippy-Shit. Und nach 3 Minuten 33, da habe ich jetzt, glaube ich, gar kein Bild von, fliegt Commander aus dem gegen Brian Keyes, da haben wir ihn. Gibt es eine Hurricanrana gegen Brian Keyes und dann wird er gepinnt und dann ist er raus aus dem Rumble. Ja, das war also relativ schnell vorbei für Brian Keyes. Dass der jetzt irgendwie AEW All Elite ist, verstehe ich auch nicht. Der ist auch einfach, seitdem der da ist, ein absoluter Undercarder. Der verliert alles. So. Das ist wirklich so, als wenn du irgendwie ansagst, Virgil ist All Elite. Weißt du? So,
ja,
krass. Ey, Virgil? So. Ja, und dann Commander und Daniel Garcia legen dann ein bisschen los, gibt einen Saito-Suplex, dann gibt es hier den Death Valley Driver gegen Daniel Garcia von Action and Ready, es gibt den Second Rope Moonsault und dann irgendwann hatte Commander einen Cutter gezeigt, Entschuldigung, Action and Ready hat einen Cutter gegen Commander gezeigt und ihn gepinnt. Und dann gab es Daniel Garcia, der dann versucht hat, hier Action and Ready zu piledriven. Action and Ready hat er nochmal gekontert, aber letzten Endes landet er im Kneebar und gibt nach ziemlich genau 14 Minuten auf. Und damit hat Daniel Garcia gewonnen.
Gordon, was war das nochmal für ein Move, wo man den Kopf so auf den Boden hämmert? Ich glaube, ich habe das nicht richtig verstanden.
Piledriver!
Ah, ja, ach der, genau. Ja, gut, ja. Okay. Jetzt habe ich es verstanden.
Da warst du kurz raus.
Ja.
So, ja, nichts Besonderes also bei Rampage, muss ich tatsächlich sagen, hat sich absolut wieder nicht gelohnt. Vor allen Dingen, ich weiß auch nicht genau, was dieses Fatal 4-Way jetzt in irgendeiner Weise für einen Belang hatte.
Ja, wer bookt das denn überhaupt? Macht das noch Tony Khan selbst oder sagt er da einfach, ich habe hier eh noch On-Air-Time irgendwie, macht mal, was ihr wollt oder was?
Soweit ich weiß, bookt er das selbst.
Okay.
Ja. Wird Zeit, dass er jemanden kriegt. Gut, wir gehen rüber zu Collision. Das hast du ja auch geguckt. Collision Nummer 40, die Tapings vom 3.4.2022, ausgestrahlt am 6. April 2024 im DCU Center in Worcester, Massachusetts. Und da ging es los mit diesen beiden hier, nämlich FTR. Und da steht es oben drüber, das Number 5 Ranked Tag Team. Und die treffen auf Top Flight. Oh! Oh. So. Und Top Flight, ja, sind jetzt gegen FTR im Halbfinale in diesem Eliminator-Tournament um die Titel. Die Young Bucks, sind, glaube ich, schon im Finale, richtig. Und jetzt geht es halt darum, wer wird halt gegen sie antreten, FTR oder Top Flight. Das ist ein Tournament, Thorsten.
Ja, das ist...
you love it.
Vor allem, ja, ich... Die Tournaments bei AEW sind ja teilweise noch schlimmer, weil man hat keine Ideen, dann kommt das immer wieder. Also mochte ich eh noch nie und jetzt wird es auch noch zu häufig gemacht.
Ja.
Ja, weiß nicht, also können sie auch lassen.
Ja. So, und Dante Martin darf ein bisschen zeigen, was er kann mit seinen Hip-Tosses und dann zeigt er einen gewaltigen Sunset Flip, dem er über Dex Harwood springt und dann gibt es noch einen Stomp vom Top Rope auf den Arm von Cash Wheeler und dann versuchen natürlich Dex und Cash, versuchen die Jungs ein bisschen am Boden zu halten, das klappt aber erstmal nicht, es gibt einen High Cross Body und dann geht es irgendwann nach draußen und dann gibt es ein bisschen auf die Schnauze. Da reagiert das Publikum dann endlich mal nach den Chops und so weiter und so fort, es gibt ein bisschen Gebrawle. Irgendwann gab es einen schönen Spinebuster von Dex, und dann gab es den Double Hair Pull gegen Darius.
Das
war auch ein bisschen krass. Ein Superplex von, das ist auch so ein Lieblingsmove von Dex irgendwie, ne? Superplex, den zeigt er so oft. Aber sieht immer gut aus, muss man wirklich sagen. Hat er gut gemacht, dann wurde er eingerollt mit einem Small Package, hat aber nicht gereicht. Die Topflight-Brüder haben dann nochmal versucht, sich da irgendwie rauszuwieseln. Dann gab es hier diesen Sunset-Flip-Versuch. Das war nicht gut, weil es viel zu lange gedauert hat, timingtechnisch. Leider nicht gereicht, denn die musste sich ewig festhalten. Darius ist nämlich nicht schnell genug aufs Top-Rope gekommen. So, und dann ist er mit dem High-Cross-Body gekommen, beide eingerollt worden, aber es hat natürlich nicht gereicht. Und letzten Endes gab es dann relativ schnellen und auch einigermaßen ordentlichen Ablauf am Ende, wo Dante Martin dann losspringt und in der Shadow Machine landet. Und das war dann der Pin und der Sieg für FTR nach 15 Minuten und 49 Sekunden. Und damit, wer hätte es gedacht, trifft FTR wieder auf die Young Bucks.
Tja.
Wie fandst du das Match, Thorsten?
Oh, also das habe ich ja wie gesagt im Schnelldurchgang geschaut, muss ich ja zugeben, also Collision habe ich im Schnelldurchgang geschaut. Es hat mir jetzt nicht viel gegeben. Ich finde Topflight immer noch ganz gut anzuschauen, ja. Aber FTA, ich finde, sie sind auch ein bisschen overhyped, aber mein Gott. Ja. Sind wenigstens guter Mike, ja, muss man sagen.
Ja.
Und jetzt gegen, ich meine, da kommt ja jetzt gleich noch dann, oder auch bei Dynamite kommt ja dann noch die mit den Young Bucks und mit der Storyline und. Die Leute warten, glaube ich, schon drauf, was wir dazu sagen werden.
Ja, ja, sorry, war, you gotta sit through it.
Aber als ich dir vorgestern gesagt habe, ich guck mir das auch an und rede mir mit dir, und da dachte ich mir dann, oh, da kommen ja noch diese Kameraaufzeichnung. Ich dachte, guck, komme ich ja genau zum richtigen Moment, und aber gesagt, warte da drauf gleich.
Ja.
Was kam dann? Kam da nicht so ein Video von den Young Bucks direkt auch irgendwie?
Wir gucken danach mal. Es kam erstmal das Video über Okada,
wo ja, sie stimmt,
natürlich, ne, klargestellt haben, dass sie natürlich die beste Investition überhaupt getätigt hätten und so weiter und so fort. Und dann gab es natürlich Pac, der ja momentan auch irgendwie Okada herausfordert, weil Okada ja scheinbar den Continental Classic Championship-Titel von Eddie Kingston gewonnen hat. Aus dem Continental Classic Turnier. Und ja, Eddie hat nicht viel mit dem gemacht, ne? Er hatte drei Verteidigungen im Januar. Dann hatte er eine etwas größere Fehde mit Bryan Danielson, die er dann gewonnen hat. Und dann hat er den Titel direkt an Okada in der Weekly abgegeben. Das war auch ein bisschen mau, oder? Also dafür, dass er das Ding da irgendwie gewinnt und dann den Titel irgendwie hält, ist nicht viel mit dem Titel passiert.
Das hatte man ja noch groß aufgebaut eigentlich in alles. Und
ja.
Danach ist das nichts. Aber ich sag ja, vielleicht zu viele Titel wieder auch in dem Fall, ne? Es ist einfach langweilig.
Genau. So, und Pac tritt an gegen diesen Superstar hier, Encore Moore.
Ich dachte Encore Moore.
Ja.
So. Zugabe.
Und, genau. DJ Sash et Retournee.
So. Encore Moore.
Ja, genau das. So. Kommt noch Mabel rein. Bang, bang, balang.
Throw your hands in the air.
Ah, wunderbar. So, dann gibt es einen Suplex und dann gibt es auch schon hier den Brutalizer, und das war's. Ja.
Das ging schnell.
Ja, das war schnell vorbei. Hat 2,5 Minuten. Tschüss. Ist wahrscheinlich der Tag-Team-Partner von Exodus Prime. So, und dann sagt Pack natürlich im Übrigen, ja, hier Okada, ich will dir den Continental-Title abnehmen. Du kannst dich nicht von mir verstecken. Ich bin ganz sauer. So. Ist okay, aber ja, war halt ein Jobmatch, fertig so. Und dann sehen wir Bryan Danielson bei Rene Paquette. Und Danielson sagt dann eben auch, ja, ich habe hier mich auf der ganzen Welt mit allen möglichen Leuten geschlagen und so, ne? Und diese Duelle, das ist ja das, was ich mag und bla, hält also so eine Son Goku-Promo und er will ja der Beste werden und hast nicht gesehen so. Und jetzt freut er sich halt auf sein Match bei Dynasty gegen Will Ospreay. So.
Das, Danielson kriegt auch einfach immer seine Traumgegner, oder? Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Leute werden nur geholt, um ein Match gegen Danielson zu haben.
Ja, und vor allen Dingen, es ist ja auch nur das. Es geht ja immer nur darum, yo, it's a dream match. Wow, this is a dream match, it's a dream match. Das ist ja der Witz, den Ken seit Monaten gebracht hat. Aber es ist ja auch so. Das ist ja das Schlimme. Ich meine, ja, natürlich, wir werden Will Ospreay gegen Bryan Danielson sehen beim Pay-Per-View bei Dynasty. Und das wird ein gutes Match. Das weiß ich jetzt schon.
Und das wird ja auch angekündigt. The next match is a dream match.
Ja, genau.
Ja, es ist, weiß auch nicht irgendwie. Ich finde, das kann man, man muss auch die, das Schlimme ist, man haut die Sachen auch direkt raus. Kann man da auch mal warten.
Ja.
Muss ich der WWE auch zugute halten, beziehungsweise es ist ja momentan auch gut, so wie sie es mit Cody gemacht haben. Das haben sie super gemacht mit dem ganzen Jahr. Das Jahr davor hat man geschimpft, dass er einen Titel nicht gewonnen hat. Im Nachhinein muss man sagen, alles richtig gemacht.
Ja. Genau.
Ach genau, und da kam Hook, genau.
Ja, nee, es kam ja nicht Hook, sondern es kam ja Lion Hook.
Ja, Lion Hook mit Chris Jericho. Also
ja, weil
auch diese Wortspiele wieder, ja.
Das ja, ist, diese Kofferwörter, ne? Ist das nicht wunderbar? So, Lion Hook und die treffen auf Shane Taylor Promotions. Shane Taylor und Lee Moriarty und Shane Taylor Promotions haben ja in der Vergangenheit so viel gewonnen bei AEW. Ach nee, haben sie ja nicht. Und weil wir das so gewohnt sind, dass sie nichts gewonnen haben, machen wir es hier gleich nochmal genauso. Also Shane Taylor, ich finde Shane Taylor gut, der ist zwar ein Brawler und der ist auch ein bisschen limitiert im Ring, aber am Mikro finde ich ihn sehr glaubhaft und ich finde ihn auch als Brawler im Ring glaubhaft und für den Technik-Scheiß hat man dann eben Lee Moriarty oder Flippy Shit oder wie auch immer, der dann eben hier ist. Ja, Hook zeigt dann ein bisschen was, gibt den Dropkick von Jericho und dann gibt es irgendwann mal Chops von Shane Taylor, da wacht dann die Crowd wieder auf. Side Headlock von Shane Taylor, den Lion's Hold von Chris Jericho gegen Lee Moriarty, dann gab es von Hook den Northern Light Suplex und dann gab es irgendeinen verunglückten Downward Spiral von Lee Moriarty, der auch nicht richtig funktioniert hatte. Dann landete er letzten Endes dann in den Walls of Jericho und Hook hat ihn dann gleichzeitig noch in den Red Rim genommen, was zu dieser ganz merkwürdigen Position führte. Das sah auch aus wieder, also wow. Ja. Und dann gab's, dann musste Hook aber nochmal rausgenommen werden, weil natürlich der Referee dann gesagt hat, ja, das geht nicht, ihr könnt nicht beide auf ihn hier irgendwie einöbeln. Also hat Jericho ihn weiterhin, keine Ahnung, wo Shane Taylor war, aber auf jeden Fall hat Jericho ihn weiterhin in der Vault gehalten und dann musste Tiger Style aufgeben. So. Jericho und Hook freuen sich. Also, ich weiß nicht, ich fand das Match nicht toll. Das war so ein Spießrutenlauf, bla, und eigentlich auch mehr dafür da, dass das dann hier passiert, nämlich Anthony Ogogo ist wieder da. Seit 2 Jahren Absence vom Ring, gefühlt, ist er wieder da und haut Jericho und Hook zusammen und boxt die alle zusammen und dann sagt Shane Taylor, ja, he's my newest acquisition. Das heißt also, Anthony Ogogo ist jetzt offensichtlich Part des Stables Shane Taylor Promotions.
Tja, das war überraschend, oder?
Ja. Also ich meine, das Publikum hat null reagiert, die haben ein bisschen gebuht. Das war auch okay, dass sie es ausgebuht haben. Ich finde es in Ordnung, dass man Ogogo irgendwo unterbringen will, aber diese ganzen Stables gehen mir halt auf die Nüsse.
Ja, es ist auch zu viel.
Ja.
Gott, wieso nehme ich denn heute AEW so auseinander? Ich war doch lange Zeit so ein Verfechter. Was ist denn heute los?
Ja, it's too much.
Ja.
So. Aber sonst finde ich es in Ordnung für Ogogo, dass man überhaupt mal was mit ihm macht. Ne? Es ist ja auch wichtig, dass da irgendwie mal was passiert. So. Ja, und dann sehen wir Dustin backstage. Dustin Runnels. Und der hält eine ganz gute Promo, muss ich tatsächlich sagen. Das kann er ja auch, hat es ja gelernt über die Jahre hinweg. Er hält halt eine lange Promo hier auf Samoa Joe und erklärt halt, dass er genau weiß, ne, ich wollte ja den World Belt auch mal haben und so weiter und so fort und ich habe es nie geschafft und ja, andere Leute aus meiner Family konnten sich den Traum erfüllen, aber ich nicht. Und wenn du glaubst, du kannst mich hier irgendwie einfach hintergehen oder umgehen oder wie auch immer, dann hast du dich in deinen samoanischen Bauch geschnitten.
Ich habe mich bei der Promo gefragt, hat man da vielleicht sich jemand anderen woanders angeschaut und geschaut, wie der das macht und gesagt, drück doch auch mal ein bisschen deinen Stempel da so auf die Schiene drauf, ja.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist wirklich genauso gewesen.
Ja. So, ja, ja. Und dann sehen wir Will Ospreay backstage mit Renee Paquette und sie sagt dann, ja, wie ist es denn jetzt so, ne, All Elite und New Japan, wie ist der Unterschied? Und er sagte, ja, die Geschwindigkeit hier ist viel höher. Ich so, okay. Ja. So, und dann sagt er halt, ja, ich bin halt der beste Wrestler des 21. Jahrhunderts und mein Gegner Bryan Danielson ist sicherlich S-Tier, aber er ist halt nicht besser als ich und deswegen werde ich ihn besiegen. Ja,
gut. Ja.
Kann man machen, ist okay.
Ich meine, Ospreay ist echt ein guter Name, ja. Ich hoffe einfach, dass sie ihn halt jetzt mal wirklich wie ein Star auch lange Zeit mal aufbauen.
Ja, müssen sie. Also, er ist auch ganz. Oh, guck mal, da ist die Funny.
Die Funny.
So, und die, die müssen natürlich auch ein bisschen was mit ihm machen. Ne? Er kriegt ja Reaktionen vom Publikum. Ja? Also, die Leute, die Reaktionen bekommen, muss man auf jeden Fall pushen.
Das ja, genau. Aber man hat ja häufig Leute, die haben alle Reaktionen teilweise mal bekommen, aber dann irgendwann auch nicht mehr, wenn man nichts mehr mit denen macht. Und
ja,
genau. Es ist in meinen Augen wirklich ein super heißer Star, aus dem du was machen musst. Ja.
Ja.
Und ja, mal schauen, wie das, wie sie es dann weiter aufziehen.
Absolut.
Gegen Danielson kannst du auf jeden Fall schon mal nichts verkehrt machen, aber danach, was machst du dann danach? Ne?
Genau. Das ist, genau so sehe ich es auch. Klar, man kann jetzt so ein Showlaufen machen. Der ganze Quatsch, den wir bisher hatten mit der Don Callis Family, macht halt überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass ein Will Ospreay gegen Powerhouse Hobbs antritt letzte Woche oder dass er dann gegen Kyle Fletcher antritt und so. Warum sollte Don Callis in irgendeiner Weise daran ein Vergnügen haben, seine Leute gegeneinander antreten zu lassen, damit die sich auch noch in die Haare kriegen und er eventuell seine eigenen Investitionen kaputt macht. Das ist halt Quatsch. So, das kannst du machen als Face Stable. Da kannst du halt sagen, yo, wir wollen euch die besten Matches der Welt präsentieren. Aber Don Callis ist ein Heel.
Ich überlege gerade, wenn Omega vielleicht wiederkommt, dass er mit dem irgendwas macht. Die haben doch schon noch eine Japan-Vergangenheit, oder?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Aber wir wissen ja noch nicht mal, ob Kenny Omega überhaupt wieder fit in den Ring steigen kann. Das ist es ja.
Ja. So.
Dann haben wir das Six-Man-Tag-Match, das vierte Match des Abends. House of Black, Brody King, Buddy Matthews und Malakai Black treten an gegen die Job Squad.
Da ist er wieder, Christopher Daniels.
Ja, Christopher Daniels, Matt Sydal, a.k.a. Evan Bourne und der Bounty Hunter Brian Keyes. Und Brian Keyes can't win one. Ich glaube, zu dem Match hier, ja, es gab dann irgendwann die Double Clothesline. Brody King ist übrigens einer der wenigen Leute bei AEW, der ein Powerhouse ist, den sie auch wie ein Powerhouse darstellen. Wenn du willst nicht, wirklich, du willst nicht die Statistiken von den anderen Powerhouses sehen.
Na, von Wardlow weiß ich sie ja.
Ja, ja oder nur mal als Beispiel, Brian Cage, ne, hat 16 Siege, 14 davon gegen Jobber in 2023. Und ich meine Jobber, ich meine nicht Undercarder, selbst Serpentico habe ich als Superstar gezählt. Serpentico habe ich als Superstar gezählt, ja. 14 von 16 Matches, Job-Matches.
Ja, aber es gibt ja noch, wie heißt der jetzt, nicht Luchasaurus, Killswitch, oder?
Ja, der verliert ja auch immer. Gerissen. Ja, verliert auch immer. Lance Archer, Murderhawk-Monster, verliert immer.
Ja, das sind vielleicht Leute, die kannst du nachher nicht gut im Fernsehen präsentieren. Ja? Die sind vielleicht stark im Ring, aber schlecht in allen anderen.
Ja, es ist einfach schlimm. So, Brody King ist halt das einzige Powerhouse, das sie dann wirklich mal ordentlich aufbauen. Der choppt dann auch die halbe Hölle hier aus Christopher Daniels raus und gibt so eine harte Clothesline und Buddy Matthews zeigt dann ein bisschen was gegen Evan Bourne, also Matt Sydal. Dann gibt es einen High Knee Lift, dann gibt es nochmal eine harte Clothesline gegen Brian Keyes von Brody King. Und letzten Endes gibt es dann das Murphy's Law von Buddy Matthews gegen den Bounty Hunter. Und das ist der Pin und der Sieg fürs House of Black. Ich finde es gut, dass Buddy hier den Pin nehmen darf, also ausführen darf. Aber das war halt auch wieder eine klare Nummer, ne?
Ja, das so. Stimmt.
Und dann kommt auf dem Titantron hier dieses, das sieht auch aus, als wenn es von KI erstellt wurde, Adam Copeland im, das ist, der Schriftzug ist vom Tarantino, oder? Ist das nicht vom Planet Terror, der Copeland-Schriftzug?
Könnte sein, ja.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen daran angelehnt. Ja, und er kommt dann raus und schlägt dann hier auf Brody King ein und dann guckt Malachi ihn an und dann wird er aber attacked von allen. Und dann kommt irgendwann FDR, glaube ich, zur Hilfe und dann kommt noch Mark Briscoe zur Hilfe, weil der ja auch schon die ganze Zeit ein Problem hat mit mit dem House of Black, jetzt wollte ich schon Dark Order sagen, ja. Mit dem House of Black natürlich und dann kommen aber die Young Bucks und die prügeln sich dann mit FTR und dann gibt es einen Spear von Edge und ja, letzten Endes werden dann, soll es noch einen Tritt, glaube ich, gegen Matthew geben von FTR, Mark Briscoe und Edge aber, oder Adam Copeland, aber der wird dann rausgezogen und das war's.
Ja, da habe ich mir wieder gedacht bei dem Segment, das ist bestimmt extra für euch gemacht geworden, dass ihr genau wisst, wer sind die Heels und wer sind die Faces. Ja. Ja. Hier wird es wenigstens mal gezeigt.
Ja, das ist korrekt. So, und dann sehen wir, und das ist auch in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, wenn sie klare Heel- und Face-Rollen haben, weil auch das Publikum dann besser darauf reagieren kann. Es ist doch ein riesiges Problem für das Publikum, wenn du nie weißt, ob Chris Jericho in 3 Wochen wieder ein Arschloch ist.
Ja, das stimmt schon. Da gebe ich euch recht. Wobei ich eigentlich so Tweener-Rollen oder so wie es auch Lucha Underground damals gemacht hat, wenn du es nicht so genau weißt und es auch gar nicht so wichtig ist, sondern es kommt aufs Match an, das ist gar nicht so schlecht. Aber für die Reaktion des Publikums ist es natürlich Katastrophe. Und da müssten sie langsam wieder mal nachlegen. Da haben sie so abgenommen.
Naja, und Lucha Underground hatte halt den Vorteil, dass sie halt ihre Cinematic Storytelling hatte. Und das hat AEW halt null.
Ja, beziehungsweise wenn die Cinematics haben, dann sind die ja manchmal richtig, wir haben gar keine Moonies gemacht, oder, in diesem Jahr. Ich wollte noch dieses Segment da mit diesem komischen Schnitt nominieren vom letzten Jahr.
Lol. Ja, genau. So
machen.
So. Und dann sind wir bei Rocky Romero und Lexi Nair interviewt ihn und er sagt eben auch, ja, ich habe auf dem ganzen Welt schon Titel errungen und deswegen fordere ich dich heraus, Roddy Strong. Das ist halt auch immer so, boah, ne, ja, ich habe überall auf der Welt gewrestelt, ja. Deswegen fordere ich dich jetzt heraus. Und dann kommt Roderick an mit dem Undisputed Kingdom und dann sagt er, ja, das solltest du lieber nicht machen, aber ja, es ist ja nur ein Title Eliminator Match und hast dich gesehen und da wirst du nicht den Hauch einer Chance haben, aber natürlich nehme ich die Herausforderung an.
Es geht immer so schnell, ne?
Ja. Und dann, die Young Bucks wollen dann das Video da irgendwie präsentieren und keine Ahnung. Und dann sind wir irgendwie Backstage nochmal mit Jericho und Hook und Shibata. Und Shibata kann wieder kein Englisch und deswegen muss er seinen Übersetzer nehmen und den hält er dann ans Mikrofon. Und dann sagt er halt, ja, ich helfe euch gegen die 3 anderen, also gegen Shane Taylor Promotions und bei Dynamite können wir dann gegen die antreten in einem Six-Man-Tag.
Shibata ist auch ein, den habe ich gefressen. Ne? Also,
ich weiß, ist das nicht deiner?
Nee, überhaupt gar nicht. Ich finde, es klingt jetzt wieder, es mag vielleicht wieder Kleinkrämerei sein, aber auch an der Name, ich musste ja mal an Ciabatta denken.
Ja.
Das Brot und, wie gesagt, das und es ist einfach, du musst nicht jeden Japaner nehmen, ja, für die Liga.
Nee, sowieso nicht.
Ja, aber ich bin ja wohl ein großer, aufstrebender Star, aber.
Ja, ich meine, er hatte ja auch seine Probleme in Japan, ne, und die haben ihn dann halt übernommen. Ich finde, er ist okay im Ring, mit ihm könnte man was machen, aber er kann halt überhaupt kein Englisch und das ist natürlich dann auch wieder schwierig für seine Promos und so. Deswegen können sich, glaube ich, auch nicht so viele Leute mit ihm identifizieren. Ja, und dann haben wir wieder die Infantry's Trish Adora. Hier ist sie jetzt mit den beiden Jungs von der Infantry. Hier stehen und nein, auch wenn es einige gesagt haben, ist es nicht Private Party. Nein. So. Und die tritt an gegen. Ai, 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 ai. Oh, Yuka Sakazaki ist wieder da. Ist das nicht toll, Thorsten?
Nee, das ist auch überhaupt nicht toll.
There you say something. So, und dann gibt es einen Knee-Lift und dann gibt es ein paar Chops hier gegen die kleine Yuka und die versucht dann irgendwie ihren Kram zu machen. Da gibt dann den Sidekick am Ringrand und Trish Adora versucht ihr dann immer so ordentlich eine reinzudonnern. Dann gab es einen Snap-Suplex von Yuka, die dann Trish Adora auch noch aushebt und dann kommt sie letzten Endes mit dem Springboard-Splash.
Hey, du hast aber auch immer die besten Bilder hier, ne? Die du hier abspulst da mit den.
Hast du das hier?
So mitten, gerade dieser eine Griff da, wo so mitten in der Luft so, ja, irgendwie. Ich meine, der Splash sah gut aus gerade, weil ich sehe das mal so ein bisschen zeitverzögert.
Ja. Also zwei Bilder vorher. Der Splash, ja, und dann gab es eben den Pin und den Sieg. Und dann kam Serena Deeb nochmal kurz raus und hat Applaus geklatscht. Und Yuka sagt, hä? Nani? So. Und dann sind nochmal Matt Menard und Daniel Garcia Backstage und dann sagen sie irgendwie, ja, wir werden uns jetzt hier mit Konosuke Takeshita und Kazushika Okada messen. Und dann habe ich halt auch gedacht, wow, ja, das wird bestimmt was, wenn Okada auf Daniel Garcia trifft. Ja. I'm sorry. So, und dann kommen wir ungelogen zum Co-Main-Event des heutigen Abends. Und der Co-Main-Event ist Claudio Castagnoli gegen den Butcher.
Ja.
So. Wie war das noch mit Powerhouses, die nichts reißen in der Liga? Ach ja, genau, der Butcher. So. Und dann, Claudio und Butcher zeigen dann so ein Sulala-Match. Ne? Es gibt dann hier irgendwann den Crossface vom Butcher gegen Claudio. Und dann gab es den Giant Swing. Das war wenigstens mit der Drohne schön eingefangen hier so vom Bild her. Das fand ich in Ordnung vom Top. Und dann sagte irgendwie einer der Kommentatoren sagte, oh, pancaked him oder sowas. Ich so, ja, das ist... Ich sehe auch so, das ist sein Finisher über Jahre hinweg gewesen. Das ist der Neutralizer. Und ihr kennt ihn nicht, oder was?
Oh, what a move.
Ja,
so what a maneuver. So wie damals WWE die Moves von Sting nicht kannte, als das erste Mal aufgetaucht ist. Oh, genau. What a move.
Ja, nur leider, dass Claudio schon 2 Jahre lang in der Liga ist. Ne? Aber gut, lassen wir mal.
So. Ja, das ist... Oh Mann. Ja.
5 Minuten und dann war es vorbei für den Undercarder Butcher und dann ist Julia Hart nochmal wieder da mit ihrem kleinen Pet Sky Blue und dann sagt sie, ja, hier Willow Nightingale und Mercedes Monet, ne, ihr könnt eure Ansprüche stellen, wie ihr wollt, aber ich bin das TBS Champion Gesicht. So. Und dann gibt's eine Äußerung von Samoa Joe zu Dustin Rhodes und er sagt dann, ja, du quatschst jetzt hier irgendwie so wild rum und so weiter und so fort, aber direkt ins Gesicht würdest du mir das nie sagen, denn du wüsstest ganz genau, was hier passieren würde. So. Aber ein Title-Match kriegst du nicht, weil das ist hier nicht Make-A-Wish-Foundation. Du kriegst ein Title-Eliminator-Match und wenn du mich besiegen solltest, dann hast du die Möglichkeit, auf diesen Titel anzutreten. Finde ich okay.
Ja.
Das macht Sinn von Samoa Joes Seite aus. Jill Valentine fragt, was ist mit Blade passiert? Der ist irgendwie verschollen. Bei einem seiner letzten Matches vom Butcher war Blade mit am Ring, aber soweit ich gehört habe, ist Blade momentan verletzt und nimmt jetzt auch die Auszeit, weil war es nicht so, dass er und Cassie, also Peyton Royce, gerade ein Kind bekommen haben?
Gut, da bin ich nicht so drin in den Stories im Hintergrund, aber
ich weiß es nicht.
Kommt genau. Bestimmt hier gleich vom Chat bestimmt eine Äußerung.
Ja, ich meine, dass es irgendwie so war, dass Peyton Royce schwanger war. Also Cassie Lee war, glaube ich, schwanger. Und dann macht das natürlich auch Sinn, dass er dann, er ist eh Undercard. Warum muss, er muss nicht in den Shows sein. Er kann sich auch mal ums Kind kümmern. So, und dann haben wir hier den Main Event of the Evening. Penta Zero Miedo trifft auf diesen Mann hier, Comanja.
Genau, und da habe ich dann die Geschwindigkeit auf normal gestellt, weil ich mag ja Penta. Und dann dachte ich mir, Penta Main Event. Und da haben sie auch noch gesagt, dass er nächste Woche, glaube ich, dann auch gegen Adam Copeland mit einem TNT-Title vereidet. Ich weiß nicht, hat das einen Hintergrund oder ist das einfach mal wieder so?
Ja, er hat gesagt, ich will mal darum antreten.
Okay, gut. Ja. Aber und dieses blaue Outfit, weiß ich, wie lange er das schon
Entschuldigung.
Hat.
Entschuldigung, ja, Muckett schreibt hier gerade, Peyton ist mit Ty Dillinger verheiratet. Da hast du natürlich vollkommen recht, ich habe es verwechselt. The Blade ist natürlich mit dem Bunny zusammen.
Ja.
So. Und war das nicht irgendwie so, dass The Bunny irgendwie jetzt gerade, ging es da nicht irgendwie um Schwangerschaft bei den beiden oder so? Blade und Bunny? Ah, da ist er Ken im Chat jetzt hier.
Juhu. Oh Mann, da!
Na, gerade rechtzeitig. Ja, und hier auch gleich extra für dich, für Thorsten und für Ken die Lieblingsszene. Er macht Serumiedo in sein Gesicht.
Mm.
Und schubst ihn wieder so weg.
Er ist echt weich geworden, Penta. Früher den Leuten den Arm gebrochen, jetzt sowas.
Den versucht er, glaube ich, noch in dem Match.
Ja, ja, aber das funktioniert ja auch nicht mehr so richtig. Das ist ja einfach nur so ein Move im Match mittlerweile.
Ja.
Leute so, sagen, aua!
Dann gab es hier den Shockwave von Commander, aber Penta hat es kommen sehen. Das fand ich ganz gut gemacht. Da ist er mit dem Dropkick dann direkt reingesprungen. Das war in Ordnung. Dann gab es hier den Gorilla Press draußen. Da ging es dann mal runter. Dann irgendwann ist Commander dann mit seiner Schnelligkeit reingekommen. Also mit der Head Scissor hier. Und dann gab es den Sling Blade von Penta. Ja, dann gab es einen heftigen Spanish Fly, wie man hier sieht. Da hat es mal kurz knack gemacht, aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Dann sollte es, glaube ich, einen Piledriver geben auf der Rampe. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Dann gab es den Code Red, glaube ich. Der auch inflationär
mittlerweile.
Ja. Jeder zeigt den, inklusive Goldust. Dann gab es den Super Shiranui. Es gab einen Courageous Splash nach innen, also ein Twisting Corkscrew nach innen. Der Moonsault nach draußen sah auch gut aus. Dann gab es wieder den Rope Walk. Und er läuft auf dieses Seil. Und wir sehen es hier. Er steht auf dem Seil, er sieht es, Penta steht auf. Nee, er springt trotzdem die Shooting Star Press. Weißt du, und das hasse ich an solchen Leuten wie Commander. Sie machen einfach ihre Manöver. Du siehst schon, der Gegner steht und sie machen es trotzdem, obwohl der Gegner eigentlich schon steht. Es ist vollkommen dämlich. Und natürlich kontert Penta das dann aus. Gibt den Package Pile Driver, 1, 2, 3 und das war's. Und dann kommt Adam Copeland an der Rampe und ja, guckt Penta an und damit endet die Show. Zeittechnisch wieder ein Desaster von Commander am Ende, finde ich echt schlimm. Da muss man einfach mal nacharbeiten. Das ist echt nicht gut gemacht. Ansonsten war der Main Event okay für das, was es ist.
Ja, Penta ist natürlich schon auch Veteran, kann man echt sagen. Ja, so.
Ja.
Der kann das eigentlich auch. Und ja, wie gesagt, ich hatte mich da echt gefreut auf Copeland gegen Penta, weil sowas hatte ich natürlich davor noch nie gesehen.
Ja.
Jetzt mal gucken, wie so diese Stile aufeinander krachen. Und da kommen wir auch gleich zu.
Genau. Da kommen wir gleich zu. Wir gehen nämlich rüber zu AEW Dynamite. Aber vorher bedanken wir uns einmal bei unseren Patrons.
It is again time to give credit to all of our patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Catcher, Dois, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfred, Michael Borman, Sebastian Schubert, and last but not least, Vincent Vagger. Thanks for your support. It helps us very, very much.
So, vielen Dank natürlich nochmal an all unsere Patrons, wie so oft. Und ja, jetzt kommen wir natürlich endlich zu dem, was ihr alle sehen wollt. Ne? Es geht natürlich um AEW Dynamite Nummer 236. Und wir kamen in diesem Falle aus dem Charleston Coliseum in Charleston, West Virginia, vor 3.200 Zuschauern.
Echt erbärmlich, oder? Da passen, glaube ich, knapp 10.000 rein.
Ja, und sowas. Google, ja. Da kommt gleich ein Rage, da kannst du aber Gift draufnehmen. So. Also, es geht erstmal los, Samoa Joe kommt raus und das Opening fand ich erstmal gut. Samoa Joe kommt raus, er wird direkt attacked von Swerve Strickland. Swerve wird mit ihm in die Absperrung geschmissen und dann gehen sie beide letzten Endes durch den Tisch. Swerve steht aber als erster wieder auf und geht weg. Passt, funktioniert für die Storyline, das ist in Ordnung. Man stellt Swerve sinnvoll mittlerweile dar, er ist ein Face, Samoa Joe ist der Grumpy Heel, das ist vollkommen in Ordnung. So bitte weiterverfahren. Deine Ansicht dazu?
Ja, absolut. Ist auch mal schön, dass mal sowas passiert, ja. Weil ich dachte mir direkt wieder, so also im ersten Moment, was, geht schon wieder los mit dem Titel, das haben wir auch häufig gehabt. Dann gibt es halt die kleine Überraschung und hat man das dann noch so ein bisschen, glaube ich, so dargestellt, wann geht's denn weiter? Und dann hat man, glaube ich, dann Penta rausgeschickt, ne?
Ja. So. Hallo Conway. Schön, dass du auch da bist. So. Dann sind wir Backstage mit Renee Paquette und die steht offensichtlich vor der Tür von Orange Cassidy. Und sagt, ja, er wird ja bei Rampage ein Match haben und dann wird er sich auch zu Trent Barretta äußern, der ja den Best Friends in den Rücken gefallen ist. Nach einem Match ist er nämlich nach vorne gerannt und hat Orange Cassidy statt einer Umarmung einen Flying Knee Lift verpasst und hat sogar seine Mutter stehen lassen. So, und dann sind wir schon wieder bei Penta. Denn das ist der Opener heute. Penta El Zero Miedo gegen Adam Copeland, den amtierenden TNT-Champion. Und es geht auch um diesen Titel. Ja. Wie fandst du das Match, Thorsten?
Ich fand's richtig gut, muss ich sagen.
Okay.
Das waren gute Manöver dabei. Ich weiß noch, diesen Power Slam auf den Apron. Aua, aua. Also, Edge gibt da nach wie vor Vollgas. Ja. Ich mag Penta ja nach wie vor und den Stil, den hat er ja größtenteils beibehalten. Natürlich hätte der Topi Suicida nicht wieder sein müssen und der ganze Kram da, ja, den hast du vielleicht auch gleich hier in dem Bild wieder mit drin. Aber generell, das ist halt so ein unverbrauchtes Matchup gewesen. Ja. Und ich fand es auch interessant, einfach zu sehen, wie sich Copeland hier mit diesen Indie-Stars in Anführungsstrichen schlägt, ja.
Ja.
Die nie bei einer großen anderen Liga waren.
Ja,
ging, glaube ich, auch so 15, 20 Minuten gefühlt auch, glaube ich, oder? Also es war...
über 20 Minuten tatsächlich sogar. 20 Minuten. Ja, 20 Minuten, 41 Sekunden. Also es war ein recht langes Match. Ich fand es auch in Ordnung. Mugan Kevin schreibt hier, Edge hat unfassbar gut gesellt, denke ich auch. Ich fand auch, dass Edge gut gesellt hat. Herz ist aber auch in Ordnung. Es war mir, der Superkick ist halt mittlerweile auch so inflationär. Ne?
Ja, klar.
Das ist echt schlimm. Also nicht nur hier, auch bei WWE sind wir ja drauf eingegangen, gerade bei Jay versus Jimmy bei WrestleMania. Super, super, super schlimm. So, und dann, dieses Bild habe ich nur mit reingenommen, weil sie oben ungelogen den Countdown to the Young Bucks angekündigt haben. Du kannst es dir nicht ausdenken, die Scheiße. Das ist wirklich unglaublich so.
Da habe ich auch gedacht, oh je. Ja. Aber ich wusste ja, dass das kommt und dann dachte ich mir, okay, war gespannt, was da ist, aber...
So, dann gab es den Tope Conhero von Penta und nochmal Superkick. Und dann gab es den Electric Chair Drop von Edge. Den hat er auch lange nicht mehr gezeigt. Das fand ich cool, dass er den mal wieder rausgepackt hat. Den hat er ja ursprünglich mal Chris Canyon in der WCW gezeigt und Edge hat den dann übernommen. Das fand ich gut. Dann gab es den Execution. Da hat aber Penta nicht aufgegeben. Es gab nochmal einen Superkick von Penta draußen auf dem Apron. Und dann kam der Code Red. And I can't see it anymore. Ja. Dann gab es einen DDT, glaube ich, war das hier von Penta. Oder nee, Quatsch, nee, das war schon der Spear. Entschuldigung. Da ist Penta ins Seil gegangen und kam mit dem Springboard, Crossbody, und Edge ist direkt mit dem Spear reingesprungen. Und das war's.
Ja.
Ja. Das war okay. Kann man so machen. Ja, als Opener in Ordnung. Und dann wird Edge natürlich direkt attacked. Brody King und Julia Hart kommen in den Ring. Und dann kommt plötzlich Willow Nightingale und attackt Julia Hart. Und dann will Willow sich mit Brody anlegen. Und Brody macht dann aber noch nichts. Und dann haut Edge ihm ein paar aufs Maul. Dann will Brody ihm eine Clothesline verpassen. Edge zieht das Seil runter und Brody ist raus im Rumble. Und dann verschwinden die beiden. So. Und dann sind wir nochmal backstage mit Lion Hook und Shibata, und dann sagt Jericho, ja, ihr müsst euch nur an meinen Plan halten. Ich bin nämlich Lance Henriksen und ich habe einen Plan. Ich weiß genau, wie das läuft. So. Und deswegen, so machen wir es. Ihr haltet euch an meinen Plan und dann läuft das schon. Und dann sagt Hook, ja, okay. Und dann sagt Shibata übers Telefon, was ist sein Problem? Und Hook sagt dann, ah, vertrau ihm einfach. Ja, okay. Und dann ist nochmal Mark Briscoe backstage mit Eddie Kingston. Und erzählen eigentlich auch nicht so wirklich viel, außer nur, dass sie eben auch ein Six-Man-Tag gegen das House of Black haben werden. Und dann kommen plötzlich Adam Copeland, Willow Nightingale und Stokely Hathaway dazu. Und dann sagt irgendwie Edge, ja, wir sind jetzt die Rated Chicken Kings oder sowas.
War das sowas?
Ja, irgendwie so ein Kram. Okay. Irgendwas mit Rated Chicken, bla. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, er hat gesagt Rated R Chicken Kings oder so. Und Eddie guckt ihn auch so an, so, hä? Und dann, ja, habe ich mir gerade ausgedacht, on the fly. So. Und dann sagt Willow, ja, ich habe voll die gute Idee. Lass uns doch mal extra für Ken ein Mixed-Tag-Match machen. Julia Hart und Brody gegen dich und mich. Da sagt Edge, das ist ja geil. Und dann sagt Stokely, Entschuldigung, Eddie, ich habe letztes Mal gesagt, du riechst nach Burger King und Fritten. Das wollte ich mich nochmal entschuldigen. Und geht Eddie weg und sagt, sag mal, bist du dumm? Also, dieses Segment. Oder? So.
Oh, jetzt aber.
Wir haben jetzt einen Monat Pause gehabt. Ich habe ja wirklich, wie gesagt, ein bisschen was nachgeholt. Ne? Und Mercedes dümpelt irgendwie nur rum und labert immer nur. Das sehen wir hinterher auch noch in der Show. Und jetzt sehen wir irgendwie die Young Bucks. Und die Young Bucks sitzen jetzt ungelogen backstage vor einem Monitor und sagen, denn ja, wir haben da irgendwie was gehört, was in einem Podcast gesagt wurde und bla. Und da ist jemand als der Sündenbock hingestellt wurden, nämlich Jack Perry. Aber wir wollen jetzt mal klarstellen, anhand eines Superstars, der seit 5 fucking Monaten nicht mehr in unserer Company ist. Anhand dieses Superstars stellen wir jetzt mal klar, dass Jack Perry eigentlich unschuldig ist. Und wir verpacken das dann als Alibi-Storyline mit FTR, weil wir dann so tun, als wenn FTR CM Punk aufgestachelt hätte. That's not what you do. Das ist hammerdämlich. Ja, es ist einfach nur dumm. Erstmal, CM Punk hat nicht bei Raw oder bei SmackDown irgendwas darüber gesagt, sondern in einem Privatpodcast von Ariel Helwani bei der MMA Hour. Und er ist nicht von alleine auf das Thema eingegangen, sondern er wurde explizit danach gefragt. Und dann hat er halt erklärt, so, das und das und das und Folgendes ist passiert, so. Und dann zeigen sie dieses Footage und dann siehst du irgendwie Jack Perry und CM Punk hat ja gesagt, das Ding war halt, Tony Schiavone kam zu mir an und hat gesagt, Jack Perry pöbelt mich an. Und dann sagt CM Punk, warum hat er dich angepöbelt, Tony? Weil er gesagt hat, ja, ich will einen Spot mit Glass machen. Und daraufhin ist CM Punk zu ihm hin und sagt dann bei Collision ihm, das kannst du hier nicht machen, das machst du bei der anderen Show. Wenn du das machen willst, machst du das on Wednesday, also am Mittwoch bei Dynamite. In meiner Show hier, in unserer Show, die ich hier mit FTR und mit Starks und mit allen möglichen anderen aufbaue, machen wir diesen Scheiß nicht. Weil es zu gefährlich ist. Es ist zu gefährlich. Also hat Perry gesagt, okay, dann mache ich es halt woanders. Und dann hat er es in Wembley gemacht. Jetzt sagen die Leute, Punk hätte ihn ja unprovoziert hier attackiert. Erstmal, wir hören hier nicht, was gesagt wird. Punk hat das nur zusammengefasst. Es war aber nicht unprovoziert, denn Jack Perry hat direkt in die Kamera bei Wembley gesagt, Real Glass, cry me a fucking river. Das hat er gesagt. Das ist Fakt. Jeder hat es gesehen. Ich habe es gesehen. So, er hat ihn provoziert. Daraufhin ist CM Punk natürlich zu ihm hingegangen und hat gesagt, Alter, was ist dein scheiß Problem? Und daraufhin sagte Jack Perry zu ihm, if you don't want me to do something, then do something about it. Daraufhin schubst Punk ihn und Jack Perry stolpert und fällt hin. Punk greift ihn und dann sehen wir, dass Samoa Joe ankommt und die beiden auseinanderzerrt. Und dann ist diese Situation vorbei. Das war's. Danach schreit CM Punk an der Seite Tony Khan an und geht weg. CM Punk hat eine eigene, seine Videospur von der MMA Hour gezeigt und zeitgleich dieses Video unten drunter laufen lassen. Es passt genau so, wie er es irgendwie angesagt hat. Es ist genau das passiert. Er hat ihn nicht geschlagen, er hat ihn geschubst. So, er sagte, tatsächlich sagte er, ich habe niemanden geschlagen, ich habe nur jemanden gewürgt. So, das Würgen habe ich jetzt nicht gesehen. Aber, jetzt seien wir doch mal ehrlich, was ist jetzt tatsächlich der Purpose dieses Segments? So, geht es jetzt hier wirklich darum, FTR den schwarzen Peter zuzuschieben? Nein, es geht darum, dass es um Pettiness von Seiten Tony Khan geht, weil CM Punk gesagt hat, mein früherer Chef ist kein Chef, er ist ein netter Typ und in einigen Punkten ist er ein Clown. So, und das konnte er nicht auf sich sitzen lassen, also wurde dieses Segment jetzt hier irgendwie zusammengelegt. Leute, die jetzt den ganzen Kram sich irgendwie beim Durchklicken anschalten, verstehen überhaupt nicht, was da los ist. Weil sie jetzt irgendwie sagen, ja, okay, was passiert da jetzt? Da wird jemand geschubst und das ist es irgendwie. Die Leute, die vielleicht CM Punk kennen, aber das Interview mit Ariel Helwani nicht gehört haben, sagen sich jetzt, warum zeigen sie jetzt Footage von CM Punk? Was ist denn das für ein Quatsch? Und die anderen Leute, die AEW-Marks, die hättest du eh nicht überzeugen müssen. Die haben eh hinter den Leuten gestanden und waren froh, dass CM Punk weg ist. So, und jetzt 5 Monate später macht man das Fass in der eigenen Show wieder auf. Wozu? Wofür? Um jetzt einen Spot zu klicken, wenn dieses Segment das höchste Rating hat bei Dynamite und danach alle abgeschaltet haben, ist das das Todesurteil für AEW, weil es beweist, dass CM Punk, während er in einer anderen Liga ist, der größte Moment für die Liga ist, um einzuschalten. Und sie kündigen das noch an mit einem Countdown, um Werbung für CM Punk zu machen, für die A-Liga, denn sie sind definitiv die B-Liga. Sie haben nur 3200 Zuschauer hier. Ey, WWE verkauft seit Wochen jetzt wieder Raw und Smackdown-Hallen komplett aus mit teilweise 18.000 bis 19.000 Leuten. Wir befinden uns hier in der B-Liga und die B-Liga macht Werbung für einen der Stars in der A-Liga. Und warum? Weil der Chef Petty ist? Weil er sagt, oh, du hast gesagt, ich bin ein Clown. Dann muss ich darüber natürlich in meiner Show reden, um zu zeigen, dass ich ein Clown bin. Alter, wenn ich der Berater von Tony Khan wäre, ne, hätte ich sofort gesagt, nein, das machen wir nicht. Das ist nur Kevin Sullivan, der hätte ihn angebrüllt. Das macht man einfach nicht. Das ist einfach dumm. Der hat nichts daraus gelernt. Das ist genau das, was Eric Bischoff damals in der WCW gemacht hat. Er lustig gemacht über Mick Foley, als er den Titel gewonnen hat, und die Leute haben sofort den Channel geswitcht. Und Kevin Sullivan sagte, ja, das ist immer dumm, weil es immer Leute gibt, die die Leute mögen und die die auch als Stars ansehen. Und dann gucken sie wieder zum anderen Channel und dann werden sie wieder da einschalten. Das ist einfach nur dumm. Warum reden wir auf diesen Quatsch so? Ja, und hier schreibt es Seth Harris, Fokus mehr auf Punk als auf das eigene Produkt. Zumindest wirkt es so. Und genau das ist das Problem an dieser ganzen Sache. Diese gesamte Storyline zwischen den Young Bucks und FDR ist doch komplett zweitrangig, weil man den Skandal im Hintergrund hat. Wie hast du es wahrgenommen, Thorsten?
Ja, du hast schon viel dazu gesagt. Ja, also irgendwie wollte man, glaube ich, wie du auch schon sagst, Aufmerksamkeit haben auf die eine oder andere Art. Also packt man jetzt diese Szenen aus. Warum? Ich habe mich gefragt, warum hat man denn das nicht 2 Wochen nach London damals gezeigt? Wieso geht das denn jetzt? Ja. Ist da so ein Timer abgelaufen? Nach 6 Monaten dürfen wir das ausstrahlen oder was?
Das ist der NDA ja. Aktuell.
Ja, genau, richtig. Vielleicht gab es im Hintergrund hier keine Ahnung, ob es jetzt genau 6, 7 Monate oder irgendwas waren seitdem. Wir dürfen da irgendwie drüber reden. Ich weiß es nicht, aber für mich hat das null Sinn gemacht, das jetzt zu zeigen. Gut, was man sieht ist, Punk schubst jemanden. Das wäre, ganz ehrlich, wenn ich in der Schule jemanden schubsen würde und das würde jemand so mitbekommen, hätte ich auch ein Problem. Jetzt muss man bedenken, gut, wir sind hier irgendwie im Wrestling. Die Leute sind alle nicht auf den Mund gefallen. Hier im Chat wird es ja auch schon gesagt, da kennen wir ganz andere Sachen mit Shawn Michaels, früher mit Angle und so weiter. Okay, ob das jetzt alles so positiv und so weiter ist, ist eine Sache. Aber irgendwie, ich will nicht sagen, es gehört dazu, aber vielleicht wird es mehr toleriert. Aber eigentlich ist es trotzdem ein No-Go, gegen jemand anderen so vorzugehen.
Ja.
Aber ja, ich habe mich auch gefragt, warum jetzt? Und wollte man, wenn man jetzt wirklich wollte, mit dem Video zeigen wollte, dass Punk ja eigentlich sich nicht im Griff hat, das habe ich jetzt auch im Forum so gelesen, da haben manche halt die Einstellung, ja, der hat sich nicht im Griff, den kannst du nirgendwo antreten lassen, okay, aber ich habe jetzt auch nicht gesehen, wie es auch hier geschrieben wird, dass er jetzt irgendwie Tony Khan bedroht hat. Ist er, weil er der Monitor halb umgefallen ist oder was, ja? Wird er ihm auf den Schoß gefallen?
Er hat ja laut der MMA Hour hat er Tony Khan angeschrien und hat gesagt, I'm done with this fucking company, I quit.
Ja und gut, aber guck mal, das wäre das Gleiche, wenn ich im Affekt irgendwie meinem Chef irgendwie auch sagen will, ey, ich hasse die Scheiße, ich gehe jetzt einfach oder ich hau jetzt ab, ja?
Ja.
So, aber da bist du doch. Da sehe ich nicht diese Bedrohung. Ja, ich dachte ja wirklich, dass da irgendwie, keine Ahnung, dass er dem auch mal vielleicht so an die Gurgel oder so gegangen ist, wo man sagen könnte, okay, das ist vielleicht eine Nummer zu heftig, aber das haben wir nicht gesehen. Ja,
genau. Und oder, du müsstest ja auch, wenn du es jetzt auf deinen Beruf irgendwie, müsstest du ja auch davon ausgehen, dass im Vorfeld irgendwie sowas wie zumindest Pseudomobbing abgegangen wäre. Ne? Das heißt also, wie zum Beispiel Punk es ja auch selber erzählt hat mit Hangman Adam Page. Er sagte, die Sache ist halt die, wenn ich bei der WWE rausgehe, wir haben es jetzt ja gerade perfekt gesehen mit Drew McIntyre, ne? Punk und Drew McIntyre haben sich so die geilsten Sachen um die Ohren gehauen, ne? Und es war super. Aber Punk hat halt auch gesagt, bei der WWE wird alles abgesprochen. Ich hatte mir Sachen mit Adam Page abgesprochen und er kommt raus und sagt was anderes. Er ist einfach nicht beim Script geblieben und das ist einfach unprofessionell. Das hat er angesprochen und dann sind andere Leute zu ihm hingegangen, unter anderem auch Jake the Snake, zu Adam Page und hat halt gesagt, ja, man sollte sich halt schon daran halten und bla, ne? Und dann sagt er, ja, weil es sonst einfach unprofessionell ist und Page wollte es nicht hören. Malenko wollte er auch nicht zuhören. Und daraufhin hat Punk gesagt, wenn du Legenden in diesem Business nicht mehr zuhören willst, weil du glaubst, du bist der Überstar, dann machst du irgendwas falsch. Dann haben sie den Incident gehabt mit den Young Bucks und so weiter und so fort. Punk wollte sich mit denen an einen Tisch setzen, hat das wohl mehrmals vorgeschlagen und es wurde immer wieder abgelehnt. Sie wollten es nicht. Der Einzige, der es machen wollte, war Kenny Omega. So, daraufhin hat Tony Khan, anstatt dann, wie wir es ja selber gesagt haben vor Wochen dann ja gehört haben, hallo, JJ McClure hier, viele neue Leute heute hier im Rumble, ist ja wunderbar. Er sagte zu Tony, this company is a joke and you are a clown. Ja, genau. So, und damit hat er ja auch recht, so, weil Tony Khan hätte in dem Moment einfach sagen müssen, so, Young Bucks, Page, Punk, Omega, Ace Steel, alle, die daran beteiligt waren, meinetwegen auch der Hund, ihr setzt euch jetzt alle hier an einen Tisch, ihr verdient eine Scheißmenge Kohle durch mich, ihr klärt das jetzt und wir bleiben hier so lange sitzen, bis das geklärt ist. So, nee, stattdessen sagt er, ich mache für dich eine eigene Show, damit wir alle miteinander auskommen. What?
Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen, weil WWE war natürlich das Comeback von Punk Riesending, aber so jetzt auch bei WrestleMania oder auch davor, er ist ein Teil davon, aber er ist nicht alles davon. Ich hatte immer das Gefühl, bei AEW war er das Einzige und WWE hat halt viel mehr als nur ihn.
Absolut.
Da ist er halt ein Zahnrad von vielen, ja, die ganze Maschine halt laufen lässt. Und richtig, bei AEW war er halt das Hauptzahnrad. Das ist, keine Ahnung, 20-Zoll-Zahnrad.
Ja.
Und wenn das halt nicht gelaufen ist, dann musstest du erst mal gucken, was los ist. Und
ja,
das ist schlecht gewesen.
Mukhet Hirsch schreibt hier, es ist aber keine gute Schlussfolgerung, Punk als unschuldig darzustellen. Nein, unschuldig ist er daran nicht. Natürlich hat er in dem Moment, er hat in dem Moment einfach seine Emotionen hier Kontrolle übernehmen lassen. Er hätte einfach sagen sollen, weißt du was, Perry, fuck it. So, du hast dir den Arm angeschnitten, du hast Glück gehabt. Wenn das echte Glas deine Arterie getroffen hätte, dann würden wir hier gar nicht stehen. Aber weißt du was? Fick dich in deinen scheiß Knie. Ich mache jetzt einfach das Match mit Samoa Joe. Mach, was du willst. Ich krieg hier genügend Kohle. Nur Punk hatte halt einfach auch keinen Bock da drauf. Er hat halt gesagt in der MMA Hour, mir wurde es so verkauft, ich soll hierher kommen, um den Leuten zu helfen, Geld zu verdienen. Aber das wollen sie einfach nicht oder viele nicht. Und die Leute, die da das Sagen haben, und damit meinte er natürlich die EVPs so, die wollen halt ihren Kram machen und die haben ihr festes Publikum und das schaltet ein. Scheißegal, was läuft. Und das stimmt ja auch. Das sehen wir ja seit einem Jahr. Wir sehen seit einem Jahr durchgängig immer so um die 800.000 Zuschauer. Das sind ihr fester Stamm, der einschaltet. Und seit einem Jahr haben sie die 1-Million-Marke nicht mehr gebrochen. Und der, ja, Punk hat es geschafft, selbst bei Rampage.
Ja. Ne? Aber wie gesagt, er ist nicht unschuldig, um Gottes Willen. Er hat so gesehen ja schon Hand angelegt, ja, also wahrscheinlich, wenn das so vor Gericht geht oder so weiter, würde er wahrscheinlich schon mehr Schuld bekommen, als auch wenn da Vorgeplänkel war, ne?
Ja.
Da musst du dich halt einfach trotzdem im Griff halten. Wie du schon sagst, geh einfach weg und sag, ja, blödes Arschloch auf gut Deutsch, ja, ich gehe einfach. Aber na gut, vielleicht konnte er es dann einfach auch nicht auf sich sitzen lassen. Ich hatte auch das Gefühl bei den Videotapes, dass da auch nochmal so 2-3 Schnitte drin waren, ja, also irgendwie dachte ich, man sieht dann auch mal alles, aber ja, weiß ich, ob sie da irgendwas rausgecuttet haben.
Wundern würde es mich nicht.
Das ist dann halt auch irgendwie für mich Quatsch wieder, ja. Also dann kannst du nicht sagen, ja, wir zeigen euch jetzt ungefiltert, wie das hier ist. Und dann machst du das auch wieder irgendwie nicht richtig.
Ja. So, naja. Und das ist eben immer genau das Problem. So, und letzten Endes, jetzt machen sie, es ist halt vollkommen dämlich, aus Pettiness wird jetzt dieser gesamte Incident nochmal wieder aufgerollt. Er hilft der Story in keiner Weise. Fans, die nicht wissen, worum es bei dieser Sache geht, verstehen das ganze Segment nicht und bleiben bei sowas in der Regel auch nicht dran, weil sie sich dann denken, hä, was soll denn das jetzt? Aber da sieht man es halt auch. Das ist Pandering an eine AEW-Internet-Crowd. Und wenn du bei AEW deine mal zum Beispiel in die Facebook-Gruppe guckst oder so, da sind viele dabei, selbst AEW-Fans, selbst Leute, die seit Jahren Fans sind von AEW, die mittlerweile einfach sagen, das ist dumm. Warum wird das gemacht? Und wenn Langzeitfans schon sagen, Alter, das ist hochgradig dämlich, dann machst du halt was falsch. So, und das ist dann nämlich hier Tony Schiavone nach diesem Segment. Er sitzt da, er sagt nichts mehr und er ist angenervt von der Situation. Und warum? Weil er selber mit da drin hing. Weil ja CM Punk gesagt hat, yo, Jack Perry hat vorher Tony Schiavone angemeckert, weil Tony ihm auch gesagt hat, nee, mach das mal nicht mit echtem Glas, das ist zu gefährlich. Und dann musste Punk ihn nochmal anmeckern. Und dann hat Eric Bischoff in seinem Podcast gesagt, warum behält Tony Khan eine Drama-Queen wie Jack Perry? Wofür? CM Punk ist sein größter Star. Der andere ist ein Preliminary-Guy. Und der macht so einen Stress mit meinem Star. Dann schmeiß ich die Drama-Queen raus. Denn Bischoff hätte das nicht gemacht. Stell dir mal vor, Hulk Hogan hätte in der WCW gestanden und dann kommt so El Dandy an und sagt, ey, Hulk Hogan, du bist ja voll der Wichser. Ich mache jetzt was mit echtem Glas. Ich meine, gut, dann hätte Hulk Hogan wahrscheinlich gesagt, do whatever you like, brother, I don't care. So, ja, weil Hogan wäre natürlich, aber stell dir mal vor, das wäre passiert, Alter. Der wäre am nächsten Tag gefeuert gewesen, Alter. Dann hätte doch nicht irgendwie irgendjemand sagen müssen zu ihm, Sting kommt dann zu Eric Bischoff an und sagt, ja, du musst Hulk Hogan wirklich entlassen. What?
Ja, es ist, ne, es zieht sich durch, einfach, dass diese Führungsschwäche fehlt. Das sehe ich ja auch ein, das ist schlecht, ja. In der einen Liga war es vielleicht zu viel Führung und zu viel an einer Person. Hier ist es wirklich eher der Fan. Das habe ich auch aus dem Punk-Interview rausgehört. Das hat er ja auch gesagt, dass da Tony Khan nicht der Beste ist und ja, da musst du manchmal auf den Tisch hauen auch, ja?
Ja.
Das ist doch wie auch, du kennst ja auch, ich muss wieder diesen Schulvergleich ziehen, wenn deine Schüler merken, dass du die auf der Nase rumtanzen lassen kannst, ja, dann machen die das auch, ja? Wenn du aber dann irgendwann mal den Standardspruch bringst, ja, das frage ich morgen alles in der Klausur ab, ja, dann hören sie dir wieder alle zu.
Ja. Ja, wenn man dann so die Stimme irgendwie plötzlich so ein bisschen leiser macht und sagt, ja, morgen gibt es übrigens einen Test und bla, dann hören auf einmal alle zu. Ich weiß, ich kenne das ja auch. Ich habe auch Unterricht gegeben. Zwar medienpädagogischen Unterricht, ne, das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was im normalen Lehrplan ist, aber ich habe halt auch Unterricht gegeben. Ich weiß schon, wie das ist. Und ich weiß auch, wie man Schüler irgendwie dran kriegt. Und wenn sich Schüler nicht benehmen, dann kriegen sie einen Einlauf. Und genau das ist es so. Und das war halt hier nicht der Fall. Es ist einfach, ja. Tony.
Und auch in der Schule ist es natürlich schöner, wenn das alles, wie soll man sagen, auf so einer kumpelhaften Ebene abläuft. Bin ich auch gerne dafür zu haben. Das macht die Sache einfacher, aber du musst trotzdem, es muss an der Hierarchie muss trotzdem klar sein, wer am Ende am längeren Hebel sitzt. Und das fehlt, hat, glaube ich, einfach hier komplett gefehlt.
Fehlt komplett. Und da jetzt kommt's, was ich hier gerade reingepackt habe, das Forbes Magazine hat geschrieben auf ihrer Webseite die Results von Dynamite. CM Punk defeated Jack Perry. Backstage Footage. Ihr könnt es nachgucken. Forbes.com. Nicht jetzt. Ihr bleibt jetzt noch hier. Guckt nach der Show bitte nach. Es steht auf deren Webseite. Das Forbes Magazine macht sich darüber schon lustig. So. Ja, nur um euch das mal klar zu machen, wo dieser Schwachsinn hingegangen ist. Ganz ehrlich, AEW, holy fucking crap. Kriegt euren Scheiß. Ich habe einen Monat nicht geguckt und es geht gleich wieder mit kompletten Bockmist los. Das kann doch nicht euer fucking Ernst sein.
Beziehungsweise so im Nachhinein, und dann schließt man es auch ab, jetzt haben wir dann genug drüber gesprochen. Ja. Ich finde es ja gut, dass wir sowas auch mal sehen, ja. Aber wie man es gemacht hat, war halt falsch. Man hätte einfach sagen können, Leute, wir laden euch den Kram jetzt hier hoch, ohne irgendwie Young Bucks oder irgendwas. Hier habt ihr diese 1 Minute 20. Entscheidet selber, was ihr davon haltet. Punkt.
Ja.
Ja. Aber halt nicht so, wie es halt hier war.
Ja. Jetzt kommt was, wo man dann so ein bisschen versucht hat, dann wieder das Ganze in die Story mit einzubauen. Wahrscheinlich haben FDR auch gesagt, Alter, lass uns das jetzt machen. Und dann sagt irgendwie Cash Wheeler, Alter, wir hatten damit abgeschlossen. Das war alles durch. Die Fans hier haben keinen Bock mehr da drauf. Und das kriegt einen Pop!
Ja.
Es kriegt einen Pop, ey, es ist so gut. Und die Leute glauben jetzt wahrscheinlich auch wirklich, ja, das muss ja einen Pop kriegen, das sind ja die Faces, wir sind ja die Heels. Nee, ihr habt ja Go-Away-Heat. Als das rauskam, die Leute wussten überhaupt nicht, wie sie darauf reagieren sollten. Die saßen alle nur da und bla. Und dann sitzen stehen halt jetzt FDR da und sagen, ja, das ist alles totaler Scheiß irgendwie und keine Ahnung. Und ihr wollt jetzt hier, ich weiß, ich kann den Young Bucks irgendwie, ich bin den Young Bucks zu Dank verpflichtet, weil wenn die nicht gewesen wären, würde ich wahrscheinlich immer noch Cashs Rücken rasieren. So. Und das ist natürlich ein Shot an WWE und das ist auch in Ordnung. Solche Shots sind vollkommen okay. Das kann man mal machen. Machen sie zwar auch auf wöchentlicher Basis, was viel zu viel ist, aber so ist es halt okay. So. Und dann ging das irgendwie weiter und keine Ahnung und jetzt erzählen sie irgendwas so drum. Und dann kommt die nächste Patty-Scheiße. Du kannst es dir noch nicht vorstellen. Da kommt Will Ospreay raus und sagt, ja, es gibt da ja jemanden in der anderen Liga, der gesagt hat, dass ich den Stil nicht mitgehen kann und so, ja, und dass ich irgendwie zu hart irgendwie zu hart von diesem Tourplan wäre, aber ich habe überall in Japan gewrestelt und bla, und das sagt mir einer, der nur die Tochter des Bosses geknallt hat, um in die Position gekommen zu sein. Und ich dachte nur, alte Schwede. Er hat doch deinen Namen nie genannt. Er könnte jeden damit gemeint haben. Es ist totaler Quatsch. Er kann Adam Copeland damit gemeint haben. Er kann Mercedes Moné gemeint haben. Er kann Okada gemeint haben. Er kann das generell gemeint haben, denn er hat ja grundlegend recht. Fakt ist halt, die WWE hat einen härteren Tourplan, weil sie auch größer sind. Das ist eben genau der Punkt. Und Adam Copeland hat ja letzte Woche bei Dynamite diesen Pep-Talk am Anfang gehalten, den er ja halten kann, obwohl es überhaupt gar keinen Sinn macht, den Pep-Talk zu halten, weil man den ja auch nur gehalten hat wegen der scheiß MMA-Hour. So, er hält dann Adam Copeland hält einen Pep-Talk darauf, dass er es so geil findet, in dieser Liga zu sein. Aber seien wir doch ehrlich, Edge ist da hingegangen, weil er weiß, er hat einen einfacheren Schedule und verdient genauso viel Kohle.
Und Christian ist da, ja.
Ja, und sein Kumpel ist da und so. Und jetzt mal ganz ernsthaft, more power to them. Ich gönne denen das alles. Wie gesagt, Kevin Nash hat das in der WCW so gemacht, ja. Kevin Nash und Scott Hall, und das ist eigentlich die geilste Geschichte, als sie gehört haben, ja, Razor Ramon und Diesel kommen wieder zur WWF. Da haben sie ja neue Verträge vorgelegt bekommen, weil die WCW so die Hosen voll hatte, dass Vince McMahon ihnen die heimlich wieder unter den Füßen weggeschnappt hat. Und dann stehen sie da und dann kommt halt der Fake Razor raus und vorher haben sie einen Vertrag für mehr Geld unterschrieben. Und Nash und Hall sind aufgestanden und haben gesagt, ja, das ist dann ja wohl das, ne? Tschüss! Und dann haben sie mehr Kohle bekommen vom Bischof für nothing! Weil Vince McMahon einfach die Gimmicks nochmal benutzt hat, ey. Und genau das ist das hier auch wieder. Jetzt wird wieder Werbung gemacht für die andere Liga. Will Ospreay bepöbelt Hunter Hearst Helmsley. Für nix.
Tja.
Und der Ospreay steht auch überhaupt nicht dahinter und es macht für ihn auch überhaupt gar keinen Sinn.
Oh. Also irgendwie, es wird interessant, wenn die jede Woche auf so einen Kram eingehen, ne? Da haben wir viel zu erzählen. Der müsste doch wieder regelmäßig AEW machen.
Ja, so ist es so. Und naja, dann, also wie gesagt, dann hypt er halt nochmal kurz das Match gegen Bryan Danielson. Da reagiert dann auch das Publikum wieder, weil das Publikum sich natürlich auch vorher gedacht hat, meine Güte. So. Dann ist Julia Hart da und hat am Anfang, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, sie hat dieses Yes-Turdy in der Hand, weißt du, wie in der Werbung. Aber hatte sie gar nicht.
Ja.
So. Oh. Und dann sagt sie, ja, ich bin I'm the Princess of the Black Throne und deswegen werde ich dich besiegen, Willow Nightingale. Und ja, wir ahnen ja schon, was da auf uns zukommen wird. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass Willow Nightingale das Ding hier gewinnen wird, den Titel holt, um ihn dann an Mercedes Moné abzugeben beim darauffolgenden Pay-Per-View Double or Nothing.
So. Ah, meinst du wieder, das ist so, man kommt die Liga und kriegt sofort einen Titel, ja?
Yes.
Okay.
Weil Willow Nightingale ja Mercedes Moné in Japan besiegen musste, weil die sich ja einen Fuß gebrochen hatte oder was. Und jetzt hat sie ja einen Sieg über die, also musste sie natürlich nochmal besiegen, damit sie zeigen kann, dass sie ja wirklich der CEO ist.
Ach Gott.
Besser wäre es, wenn Mercedes Moné den Titel von Julia Hart holt und dann Willow Nightingale auftaucht und sagt, ich habe dich schon mal besiegt. Aber ich glaube, es wird wieder anderen Weg rumgebuckt, wieder dumm gebuckt halt. So, dann kommen Lionhook und dein Lieblingswrestler, Katsuyori Shibata Brötchen. Und dann kommt Shane Taylor Promotions mit, oh, go, go, jetzt an der Seite, der jetzt auch mit dazugehört. Und das Match ist okay, gibt so Body Slam von Shane Taylor und ein Splash. Passiert nicht so viel. Dann gibt es Shane Taylor, der Hook irgendwie in den Haltegriff nimmt. Dann tritt Chris Jericho zu und weil es natürlich die Erwachsene-Liga ist, muss er ihm Mittelfinger zeigen. Dann zeigt Hook einen schönen Bridging German Suplex und dann gibt es noch einen Snap Suplex von Shibata. Und dann sind Moriarty und Shibata im Ring und draußen pöbeln sich Hook und Jericho. Und Shibata hat dann Tiger-Style irgendwie im Griff. Und Agogo lenkt Aubrey Edwards ab, aber Aubrey geht zu früh zurück und sieht, wie Shane Taylor ihm ins Maul haut und ermahnt ihn nicht mal. Er macht einfach nichts. Shane Taylor haut einfach zu. Es gibt keine Ermahnung, es gibt keinen Angriff, gar nichts. So, Hook und Jericho pöbeln draußen weiter und im Ring gewinnt dann, Tiger Style, also Schimmelbirne, gewinnt mit dem Downward Spiral gegen Shibata und damit haben die drei verloren. Und dann sagt Hook, jetzt lass uns in Ruhe, weil Jericho wieder sagt, ihr hättet euch nur an den Plan halten müssen. Und dann sagt Hook, er ist verletzt, verpiss dich. Was ich dem Match positiv abgewinnen kann, ist, Shane Taylor Promotions gewinnen mal was. Hooray, ja. Finally. So. Ja, das ist gut. Das könnte man jetzt auch mal ein bisschen weiter so aufbauen. Ich habe ja schon wieder die Angst, dass es nächste Woche wieder ein Tag-Team-Match gibt und dann Shane Taylor wieder verliert. Und ganz ehrlich, ich habe schon wieder das Gefühl, Jericho will schon wieder Heel-Turn, weil das Publikum reagiert ja auch wieder negativ auf ihn, obwohl er eigentlich Face ist. Was von vornherein keinen Sinn gemacht hat.
Ja, Jericho ist echt der neue Big Show hier, ne? Mal so, mal so.
Oh, total. Und es ist eigentlich noch schlimmer als bei Big Show, weil es wirklich im 3-4-Monatstakt mittlerweile geht. Es ist einfach lächerlich. Und wenn er seinen Judas-Song nicht hat, sondern mit dem Lionheart-Theme rauskommt, dann passiert auch nicht viel. Das Publikum reagiert dann nicht besonders auf ihn. Ja. Das ist halt auch ein Problem.
Ach ja.
Wie fandst du denn das Match?
Mittelmäßig mit leichten Tendenz nach oben. Ich fand es auch mal interessant, den richtigen Sieger hier zu haben, aber das bin ich von Jericho schon gewohnt. Ja, er hat ja auch Action Andretti gewinnen lassen. Ja. Also genau. Das ist jetzt, da ist Jericho sich für nichts zu schade, aber im Endeffekt, wir wissen es ja auch, wenn es dann auf die wichtigen Sachen ankommt, dann will er es vielleicht auch mal wieder gewinnen oder dann am Ende gewinnt er es dann vielleicht doch. Und dann im Endeffekt hat der ganze Kram dann wieder nichts gebracht.
Ja. Genau.
Deswegen mal schauen, wie das jetzt da weitergeht. Aber nur so kannst du halt wirklich die in Anführungsstrichen Undercarter auch mal wieder hochziehen. Aber Backstreet Andretti hat es ja auch nicht funktioniert. Das haben wir ja gesehen.
Nee, und es hat unter anderem auch deshalb nicht verliert, weil Action and Ready dann wieder letzten Endes die ganzen wichtigen Sachen halt irgendwie verloren hat. Mal davon ab, dass Action and Ready natürlich auch eine Charisma-Bremse ist am Mikrofon. Ne? Das steht außer Frage. Aber ja, du hast natürlich auf der einen Seite recht, Jericho ist sich nicht zu schade dafür, auch mal eingerollt zu werden. Aber im Endeffekt haben die ganzen Leute aus den letzten Jahren fast gar nicht von ihm profitiert. Wer ist denn aus der Jericho Appreciation Society dadurch wirklich geliftet worden? Daniel Garcia dümpelt so ein bisschen in der Midcard rum. Alles andere ist Undercard. Hager ist Undercard. NRJ ist Undercard.
Nicht mal Dings hat es geschafft. Wie heißt er nochmal? Sammy Guevara.
Ja, genau. Sammy Guevara siehst du momentan wieder gar nicht, weil er nur zu Hause ist. Der produziert halt Promos vor und geht dann wieder nach Hause. Ja, und die beiden anderen, 2.0 oder wie auch immer, also Matt Menard und Cool Hand Eng, sind mittlerweile getrennt und sind auch beide Undercard.
Ja, irgendwie, ne, kann man so, wenn man das mal so unterm Strich sieht, ist da nicht viel bei rausgekommen.
Das ist echt der Jericho-Curse, so. Ja, und dann ist Dustin Rhodes backstage und sagt dann an, Samoa Joe ist angeschlagen, aber das ändert nichts an meiner Taktik, ich hau ihn trotzdem voll zusammen. Da habe ich gedacht, ja gut, kommen wir mal machen. So, dann kommt Kazuchika Okada. Und der hat sich wahrscheinlich nicht überlegt, dass er mal gegen Cristiano Argento antreten muss. Den Sohn von Dario. So, und dann gibt es, er no-sellt irgendwie alles von dem Jungen und haut ihn dann einfach nur um. Dann gibt es einen Neckbreaker und dann gibt es einen Rainmaker und das war's. Jobber-Match, 1:21.
Der Rainmaker. Aber ich muss sagen, ich mag den Finisher. Viele finden diesen Clothesline ja total bescheuert, aber ich finde den gut.
Ist eine Ripcord short am Clothesline und er bringt sie hart, deswegen sieht sie gut aus.
Ja, hat Impact. Das ist so ein bisschen wie Jake Roberts halt immer, der auch vom DDT-Mer eine Shorthand Clothesline da reingehauen hat. Short am
Clothesline, genau. Ja, genau.
Fand ich gut. Oder finde ich immer noch gut, aber dafür ist das Team halt scheiße, ne? Mit dem Pling, Pling, Dödöd, Dödöd, Dödöd. Das wird sich irgendwann auch nach ein paar Monaten aushören.
Ja.
Dann wäre einfach mal so ein Style-Change super cool. So generell bei den Japanern einfach, die können ja gerne mit ihrem Kram, mit ihrem bekannten Kram kommen, aber dann müsste man mal was komplett Neues mit dem machen. Das wäre mal klasse.
Ja. So, und dann fordert er natürlich den Bastard Pack heraus und der kommt dann natürlich auch und ist ganz sour, doch bevor er überhaupt im Ring ankommen kann. Und das hat ja auch ein bisschen gedauert. Pack muss erstmal noch rumlaufen, damit die Young Bucks sich auch bereit machen können. Kommen dann die Young Bucks und attacken ihn von the side of life und dann gibt es einen Double Superkick gegen Pack und dann gibt es natürlich den Rainmaker und dann kommen aber FTR rein und helfen dann nochmal Okada und Okada kommt dann irgendwie mit dem Stuhl. Das hat dann irgendwie nicht so gut geklappt. Dann gab es aber den EVP-Trigger und dann gab es nochmal einen ziemlich heftigen Stuhlschlag gegen Pack. Der sah gut aus.
Ja, der sah gut aus, das stimmt. So.
Jetzt kriege ich den nächsten Wutanfall. Jetzt haben wir ungelogen den fucking Bullet Club Gold wieder alleine Backstage und sie haben eine Fehde gegen die Acclaimed. Die haben sich gerade im Januar gegründet, dieses Scheiß-Stable, die Bang Bang Scissor Gang. Da sind sie rumgelaufen, die hatten insgesamt vielleicht 4 Matches und meistens gegen absolute Undercarder, gegen die Dark Order oder so eine Scheiße. Ja, und dann haben sie irgendwie so diese schwachen Matches, haben keine Storyline mit niemandem, ja, halten alle fucking Trios-Titel. Die AEW-Trios-Titel, die Ring of Honor-Trios-Titel, diese Scheißgürtel, die nur eingeführt wurden, damit man den Young Bucks und Kenny Omega irgendwas gibt. So, jetzt halten die scheiß Ring of Honor-Titel in die Kamera, die Acclaimed tragen diesen AEW-Trios-Titel seit Monaten spazieren für nothing. Es passiert nichts damit. Und jetzt trennen sie das Stable wieder gegeneinander, weil sie gemerkt haben, oh ja, Jay White, der funktioniert irgendwie nicht so gut beim Publikum, der kommt besser als hier rüber. Jetzt haben wir ein Stable gehabt für 2,5 Monate, um das wieder zu trennen, das keine Fehde gegen niemanden hatte. Wer schreibt denn diese Scheiße, Leute? Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Da sind Leute dabei wie Jay White, wie der Gun Club, die alle was können. Die drei Leute, die wir hier sehen, sind Top-Athleten. Die sind gut in ihrer Rolle. Die Acclaimed waren mal so over, dass die gesamte Halle gepoppt ist, als sie den Tag-Team-Titel gewonnen haben. Sie haben die selber aufgebaut und sie haben die mittlerweile so runtergewirtschaftet, dass der Einzige, auf den noch reagiert wird, das Ex-Gewächs von WWE ist mit Billy Gunn. Und Billy Gunn haut dann letzte Woche als 60-Jähriger 8 Minuten lang Jay White im Ring zusammen, damit der dann durch Eingriff gewinnen kann. Sag mal, wer buckt das denn? Jay White ist ehemaliger IWGP Heavyweight Champion.
Was ist das für eine, ist das diese Liga in Korea, Gordon?
Ja, genau.
Ja,
da, wo Ric Flair vor 2 Milliarden Leuten gerettet hat.
Nordkorea war das, ne?
Gegen ja. Scott Norton, den damaligen Bierzeltcatcher. Ich würde mir ja die Haare ausraufen, wenn ich noch welche
hätte. Ja, okay, lass es lieber, sonst wird es noch mal teurer. Ja, das ist, so. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, wie du es jetzt gerade sagst, aber ja, also die Trios-Titel, also ganz ehrlich, wenn ihr mal gute Trios-Titel gut gebuckt sehen wollt, schaut euch die erste Staffel von Lucha Underground an. Besser geht's nicht, wie man einen Trio-Titel darstellt. Aber hey, das ist eine Serie, das ist geskriptet, alles gut. Aber wenn man einen Tag-Team-Titel hat, braucht man keine Trios-Titel und auch keine 2 Trios-Titel und auch keine 2 Tag-Team-Champions. Alles viel zu viel und ja. Wie du schon hier siehst.
Es ist einfach unterirdisch. Tut mir leid. Es ist so unterirdisch geschrieben. Es ist unterirdisch gemacht. Und du hast wirklich talentierte Leute. So, jetzt geht es eben darum. Jetzt ist irgendwie Thunder Rosa draußen. Und Tony Storm will einen Toast aussprechen. Einen Champagne-Toast. Und dann kommt sie raus. Und dann gibt es natürlich keinen Toast, sondern es gibt natürlich Splash, Splash, I was taking a bath. Und dann... Genau, und dann haut Tony natürlich auf Thunder Rosa ein und das ist auch in Ordnung und da vermischt sie ihre Schminke und tanzt ein bisschen und dafür kriegt sie sogar noch einen Pop vom Publikum, was eigentlich nicht sein sollte, aber egal. Und dann kommt irgendwann Deonna Purrazzo nochmal raus und hilft dann Tony und Tony wird dann von Luther beschützt und dann kommt Mariah May raus und die hat dann ihr Match, weil Diona sich wohl um die angeschlagene Thunder Rosa kümmert oder so. Das war okay. Es ist nur bis dahin halt einfach so ein bisschen schnell husch-husch abgehandelt worden, weil man vielleicht nicht mehr so viel Zeit hatte. Ich weiß es nicht. Das war ein bisschen schade, aber ich finde es okay für die Storyline.
So. Ja.
Jetzt kommt Mariah May raus. Und die tritt an gegen die Undercarderin Anna Jay, denn die hat ja auch nichts gerissen aus der Jericho Appreciation Society. Dabei hat sie einen Look und sie ist okayisch am Mikrofon. Wenn die ein bisschen besser wrestelt, so, dann kannst du mit ihr definitiv was machen. So. Und ja, dann gibt es irgendwie Job-Abfolgen, weil das macht man ja heute so im Wrestling. Und dann gab es irgendwann hier den Stratisfaction, oder nee, Stratisphere ist es, glaube ich, ne? Dann gab es Neckbreaker von Anna Jay, dann ging es irgendwann zum Publikum und Anna hat ihr irgendwie einen Kuss gegeben und hast du nicht gesehen. Und dann gab es den Headlock, so, und dann gab es einen Shotgun-Dropkick von Mariah May und die wollte dann den Code Red zeigen und das hat sie dann auch, hat gewonnen damit und dann ist Anna Jay ausgerastet und nimmt sie in den Scissor Sleeper und dann kommt auf einmal eine neue Mucke, die niemand kennt und es ist Mina Shirakawa.
Ja, ich habe nur gesehen, es stand Fett Stardom, glaube ich, da drauf. Denk mal, ja gut, okay.
Ja.
Musste kennen.
Dann haben auch wieder alle gesagt, so, ja, okay, kennt keine Sau, weil das Publikum hat nämlich null reagiert da drauf.
Nee,
einfach überhaupt nichts passiert, gar nicht reagiert. So, und sie hat irgendwie Champagner mit und dann gibt sie Mariah May. Sie nährt sie an ihrem Busen mit Champagner. Und dann küsst sie sie auf einmal. Und das war tatsächlich der Spot, der den meisten Pop bekommt. Stark. So. Ja, und dann tanzen sie irgendwie und freuen sich. Und dann sagt Mariah May, juhu, Mina, du bist wieder da. Tut mir leid, ich habe Stardom nicht verfolgt. Ich weiß nicht, ob die beiden da eine Storyline miteinander hatten oder sind die beiden zusammen oder keine Ahnung, warum küsst die andere? I don't know. Und es ist lächerlich, wenn die einfach rauskommt und dann Excalibur binnen von einer Sekunde sofort sagt, oh, das ist ja die und die. Als wenn er schon genau weiß, wie die Show abläuft. Ja. Auch da muss Excalibur sich mal ein paar Schritte zurücknehmen und mal abwarten und dann sagen, hey, ich glaube, das ist da, das und das. Und dann, ja, das ist sie, bla, so ist so verkauft, als wenn er sie nicht kennt.
Ja, oder ganz anders. Wer ist das denn? Raus hier!
Ja, oder so. Meinetwegen auch das. So,
Security! Raus mit der Schlampe! Entschuldigung.
Und er kommt gleich festgenommen in der Handschelle.
Ja, was? Die ist sonst da? Dann lass sie einfach. So. Ja.
Dann kommt die nächste Scheiße. Mercedes Moné, seitdem sie da ist. Ja. Also, Mercedes Monés Segment, als sie rauskam, CEO, wo sie das immer vom Band einspielt.
Das sind das nicht die Fans, die das singen? Ist das vom Band?
Oh. Nee, das fängt an vom Band und dann machen natürlich einige Fans das.
Ja, stimmt. Mit. Ja, so. Hast recht.
Und das ist auch okay. Und dann Mercedes sitzt da und als sie ihr Debüt gegeben hat, ne, dieses Segment war viel zu lang. Sie wusste hinterher überhaupt nicht mehr, was sie sagen sollte. Das Publikum wusste auch irgendwann nicht mehr, wie sie reagieren sollte. Es war viel zu lang. Jetzt kommt wieder so ein Segment. Sie hatte schon letzte Woche ein Talking-Segment, wo sie auch immer nur talkt. Sie sagt immer nur bla bla bla. So, und dann irgendwie, ja, und wenn du gewinnst, Willow, dann fordere ich dich bei Double or Nothing. Und wenn Dings gewinnt, dann fordere ich sie bei Double or Nothing. Und das ist es. Mehr sagt sie nicht. Und jetzt redet sie so mit geschwollener Stimme und sagt dann irgendwie, ja, Alex, hier ist alles richtig super. Es ist alles gut. Wir filmen aus dem Jahr 199X. Sie befinden sich in einem Traum. So, weißt du, das ist einfach so, Alter, nein, so macht man es einfach nicht. Das ist einfach hammerdumm. Und dieses ganze Momentum, das sie hatte, dass sie jetzt gerade wieder da ist, ist doch jetzt schon wieder verflogen, weil sie nicht antritt. Sie sitzt immer nur da und hält mittelmäßige Promos. Why?
Ja, das liegt aber eher an den mittelmäßigen Promos, weil prinzipiell ist ja nicht schlecht, wenn du erstmal nicht antrittst. Hast du ja mit Jade Cargill ähnlich bei WWE gemacht, das hat auch funktioniert.
Ja.
Aber ja, es sind eher diese mittelmäßigen Promos und es ist halt irgendwie auch langweilig.
Eben. So. Und geht Licht aus?
Ja.
Und dann wurde sie attacked und macht I got a hangover. Whoa. Ja.
So. Und der Interviewer war auch weg, glaube ich, danach.
Ne? Ja. Ja, Alex Marvest, der hat sich schnell aus dem Staub gemacht, als es dunkel wurde, hat er Angst.
Ja, der hat draufgehauen wahrscheinlich. Deswegen haben sie das Licht ausgemacht.
Stell dir mal vor, dann kommt irgendwann 5 Monate später, kommt das Video durch die Young Bucks.
Ja. Ja, wir haben, genau, die Young Bucks. Ja, wir haben hier mit einer Infrarotkamera, haben wir das alles genau gesehen, was hier passiert
ist. Night Vision.
Und dann ist Alex Marvest. Ja. Wenn Alex Marvest dann bei WWE ist. Kommt das Video. Dann sagt WWE, ja, den behalten wir, den Typen, der ist cool.
Oh Gott, es ist einfach... Es ist so schlimm einfach nur. Es ist einfach alles nur ein Totalausfall. So, und jetzt kommt einer der wenigen Leute, die ich noch ernst nehmen kann bei AEW, das ist Samoa Joe, denn der trägt sich als Champion und der macht es auch gut und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und dann tritt er auf The Natural, Dustin Rhodes, und dann ging es los und extra für Ken hier, ne, oh, der geblutet nach 2 Minuten. Und Joe haut natürlich drauf und keine Ahnung, das ist auch okay. Und das ist eigentlich auch ein ziemlicher Brawl und Dustin blutet immer mehr. Und irgendwann kriegt er dann die Kurve, im wahrsten Sinne des Wortes, er zeigt nämlich einen Powerslam gegen Samoa Joe. Und dann gibt es irgendwann den Rhodes Shuffle und dann kommt der Code Red endlich mal wieder, weil wir den ja auch so selten sehen. Most overused move in the last 5 years ist der fucking Code Red. Dann ging es für Joe nochmal in Turnbuckle und dann hat sich Dustin den Titel geholt, weil er so sauer war und dann sagte Referee, nee, das kannst du nicht machen hier, kannst du hier nicht mit dem Gürtel auf ihn einschlagen. Und dann legt Dustin den Gürtel in die Ringecke und dann will Joe mit einer Kette zuhauen und dann sagt der Referee wieder, nee, das geht ja nicht. Und dann liegt da aber immer noch der Gürtel und Joe haut heimlich Dustin mit dem Gürtel um und dann 1, 2, 3. Und dann klappt das aber nicht und dann nimmt er ihn noch in den, oder warte mal, doch, es hat geklappt, ne, hat ihn dann gepinnt mit dem Ding, 1, 2, 3, und dann hat er ihn in den Sleeper genommen.
Genau.
Und dann nimmt er ihn natürlich in den Sleeper und in dem Moment kommt ein Kick von der Seite an den Kopf und das ist Swerve Strickland und er will ihn mit der Cat hauen, also mit der Chain, und dann haut er lieber ab. Joe und dann Prinz Nana gibt ihm den Gürtel und Joe ist ganz sauer und guckt hier so und dann macht Swerve Strickland den größten Fehler, den man machen kann als Contender. Er posiert mit dem Belt und damit geht die Show zu Ende. So.
Aber immer muss man sagen, da war mal kurz das Publikum auch da, ja.
Absolut.
Also Swerve ist wirklich
Swerve ist top.
Muss man sagen, haben sie super aufgebaut und
ja. Einer der Personen, die sie mit am konsequentesten aufgebaut haben, weil der Typ sich auch selber overbringen konnte, weil er einfach die Skills am Mikrofon hat. Er ist believable, er spricht mit den Leuten, als würden sie ihn seit Jahren kennen. Das ist einfach gut und das ist auch richtig so und damit hat er das einfach auch verdient. Er ist ein guter Worker, er ist gut am Mikrofon, er ist gut im Ring, er hat diesen Titel verdient. Und ich denke auch, dass Joe, wenn er sich nicht bei Dynasty für ihn hinlegen wird, wird er sich bei Double or Nothing für ihn hinlegen. Das ist egal wie, aber auf jeden Fall wird Swerve diesen Titel dieses Jahr gewinnen und das ist auch korrekt so.
Ja, das ist absolut korrekt. Da sieht man auch mal, wie, wenn man die beiden mal vergleicht, Keith Lee hier und Swerve, da siehst du mal, einer hat es geschafft und der andere halt nicht. Ne? Also, das ist, was du meinst, mit dem selber hocharbeiten. Es ist möglich.
Ist es. Aber da haben halt ganz viele Leute wirklich ein Problem und Tony hat keine Ahnung, wie er die Leute sinnvoll booken soll. Und seien wir ehrlich, die Story mit Swerve ist natürlich auch mehr als holprig, ne? Ja. Wenn wir an Hangman und so weiter denken, aber die Leute hatten halt auch keinen Bock mehr, Hangman zu applaudieren, weil er ihnen auf den Sack gegangen ist. Und dann muss man halt einfach was anderes machen. Und das ist eben genau das Problem. So. Und wenn sie am Ball bleiben wollen, also klar, sie können natürlich sagen, jo, Tony Khan macht hier plus minus null jedes Jahr. klar. Aber er hat Spaß daran. Okay, dann bleibt das halt so. Dann haben sie ihre 700 bis 800.000 Fans, die immer wieder einschalten. Wenn sie aber mehr Fans haben wollen und vielleicht auch mal Kohle machen wollen mit dem ganzen Ding, spätestens dann, wenn die Sache irgendwie mal an die Börse gehen sollte oder so, dann wird das natürlich auch sehr wichtig, weil dann gibt's natürlich auch irgendwann ein Komitee, das sich da hinsetzen wird und zu Tony sagen wird, Alter, wir machen hier keinen Gewinn. Was ist hier los? Vielleicht behält das auch deswegen und es ist sein Hobby und es ist ein Hobby, das auf landesweitem TV ausgestrahlt wird, meinetwegen, dann macht man es halt so. Aber so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Swerve funktioniert so und so, aber die meisten anderen Sachen funktionieren bei AEW halt einfach nicht. Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Swerve Strickland nicht auch mittlerweile mit beiden Augen ganz knallhart wieder zur WWE schielt, jetzt, wenn Paul Levesque am Drücker ist und genau ja. weiß, was er an Swerve auch hatte.
Das ist sowieso das große Problem, glaube ich, dass viele rüberschielen werden und halt sehen, dass der ehemalige Boss, mit dem wohl viele ja auch Probleme hatten, weg ist.
So sieht's aus.
Dass sich das gebessert hat und ja, auch als ihr WrestleMania reviewed habt und die Shield-Musik kam, habe ich ja auch gedacht in dem Moment. Ich habe das ja auch gesehen. Dachte mir, Ambrose wäre schon geil gewesen, ne?
Ja, das wäre natürlich ein Knaller. Nicht geht.
Ja, ich hatte irgendwann auch dann nachts geträumt, einen Tag später oder so, dass das wirklich anders passiert wäre. Und das war dann so, keine Ahnung, die Verschmelzung so von allen Ligen, so everything is possible. Da dachte ich mir, boah, ist das geil, ja?
Ja.
Aber ich meine, so gewisse Sachen werden wahrscheinlich immer aufrechterhalten, wobei ja auch mit TNA ja Zusammenarbeit beim Rumble und alles möglich war. Aber wie geil wäre das denn, wenn du dir mal ab und zu mal einfach einen Agent aus einer Liga mal ausleihen würdest und du schon musst am Ende einfach nur schauen, dass beide davon profitieren, dass beide Companies einfach die Ratings wieder enorm ansteigen lassen. Ist doch genug für jeden da, wie du, glaube ich, auch schon mal gesagt hast.
Ja. Mogel Killen fragt hier noch, glaubt ihr, die Sendung wird auf Dauer abgestellt? Also ich glaube tatsächlich, dass Rampage irgendwann dem Rotstift zum Opfer fällt. Ich denke, dass Rampage, weil es einfach nicht mehr genügend zieht, ich meine jetzt hier irgendwie diese Woche hatten sie 267.000 Fans oder irgendwie sowas, also nur noch knapp über 250.000, das finde ich deutlich zu wenig und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Sender dauerhaft damit zufrieden ist. Also muss man dann halt sehen, solange der Sender natürlich immer zufrieden ist, haben sie ja erstmal keine Probleme, aber ich denke, die Probleme werden früher oder später kommen. So.
Ja, ich denke auch, solange die großen Namen noch da sind, aber wenn irgendwo mal zum Beispiel ein Jericho gehen sollte oder so, dann wird es schon echt übel, ja.
Ja, das kann tatsächlich passieren.
So, wird die Battle Royale gefordert. Ich habe extra was eingegeben, dass ich auch dabei bin.
Ja, genau. Also,
Lex Luger.
Wer jetzt an der Battle Royale teilnehmen will, der schreibt jetzt natürlich nochmal schnell in den Chat. Ja, das muss dann der Mattis natürlich noch aufschreiben später. Letztes Mal habe ich ja, glaube ich, ganz knallhart knapp gegen Thorsten Steffen verloren. Da war ich der Runner-up in der Battle Royale. Aber das muss sich heute natürlich ändern. Ne? Da müssen wir auch wieder anders machen.
Ja, wie viel haben wir denn gerade? 33 Zuschauer, richtig cool. Ich habe übrigens was vor, Gordon. Soll ich das mal hier anteasen? Ich habe es nicht mit dir abgesprochen.
Ja.
Meinst du, das ist in Ordnung, wenn ich was anspreche, was wir nicht abgesprochen haben?
Bestimmt.
Aber wird bestimmt kein Problem sein. Ich habe letztens gesehen, da hat einer ein richtig cooles Quiz gemacht mit Community. Also es ist quasi eine Seite, da kriegt jeder zeitgleich die Fragen. Ja, es sind einfach nur vier Antwortmöglichkeiten oder teilweise Sachen zum Eingeben. Ja. Und je nachdem, wie schnell du eingibst, kriegst du dann halt auch mehr Punkte. Also es gibt irgendwie 1.000 Punkte Maximum. Wenn jetzt, sag ich mal, nach 3 Sekunden eine Antwort eingibst und es richtig kriegst du irgendwie 600 Punkte, hast du nach einer Sekunde eingeben, sind es halt 800.
Ja.
Da will ich mal so 20 Fragen oder so vorbereiten. Da kann ja auch der Chat mitmachen. Und ich würde sagen, wir lassen uns da mal einen kleinen Preis einfallen oder machen da so ein Best of Three oder sowas draus. Habe ich Bock, mich mal mit der Technik zu beschäftigen. Da können alle dann dabei sein. Ähnlich wie hier bei der Battle Royale.
Ja, wunderbar. Das machen wir. Na, dann gucken wir mal und schauen natürlich da drauf. Und ja, wir haben ja sowieso noch einiges vor in diesem Jahr. Evolution kommt ja auch wieder auf uns zu und noch Meta und hast du nicht gesehen. Und wir machen natürlich auch mit den Reviews weiter. Jetzt war ja erstmal WrestleMania groß und das ist jetzt ja durch. Und jetzt kümmern wir uns auch mal wieder um andere Sachen. So, und jetzt.
Quizliga steht auch in den Schuhen, aber da brauchen wir Contender. Ja, das steht und fällt mit euch. Da müssen wir mal Umfrage machen, ob da mal einer dabei sein will.
Das ist richtig. So, aber jetzt gibt es ein Battle Royale hier. mal Feierabend.
India.
Oh. Ja, genau.
So, ich stehe ganz rechts. Nee, das ist Thorsten Steffen. Ich bin ja gar nicht mehr dabei, oder? Doch.
Du bist bestimmt noch dabei.
Bam Bam? Ich bin jetzt Bam Bam. Okay. Oh, ich bin ganz rechts. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Da kriegt mich so auf die Schnauze.
Dau.
Ah, das hilft.
Oh, Joko. Genau, oh, no.
Ah, ich lebe noch. Oh, jetzt
auch Thorsten. Oh, Thorsten Steffen jetzt wieder hier.
Ja.
Oh, ah. Joko und Luger.
Oh, der Nico. Oh, jetzt kriege ich, glaube ich, einen ab, oder? Ja. Okay. Oh, das Hellspack. Was macht der?
Oh, Thorsten Steffen. Oh.
Der gewinnt schon wieder, oder? Oh nein, jetzt. Oh,
hey, das Hellspack ist weg. Ich glaube, Nico wird das gewinnen.
Nee, es ist, hat er bekommen. Ja, bam.
Und da hat er's. Und Nico hat's gewonnen. So, herzlichen Glückwunsch, Nico. Wir schreiben dich auf als den heutigen Battle Royale-Gewinner. Ja, 30 Zuschauer, das ist natürlich wunderbar. Vielen Dank dafür, dass ihr heute alle mit dabei wart. ja. Wir sehen uns dann natürlich am Dienstag wieder zur nächsten Formless Week, wenn es wieder um die WWE geht, was mir momentan einfach deutlich mehr Spaß macht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde AEW immer noch sehr, sehr, sehr anstrengend. Und wenn man dann so einen Quatsch noch bringt vor on National TV dann oder International TV ja sogar, dann kann ich leider nur noch mit dem Kopf schütteln. Sorry, das ist Blödsinn. So, Thorsten, jetzt hast du noch die Möglichkeit, dich zu verabschieden.
Ja, ich fand es schön, wieder mal dabei zu sein. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja auch häufiger mal im Vierergespann hin.
Ja.
Ich muss mal gucken, dass ich das wieder hinkriege. Jetzt hatte ich halt gerade Ferien, das ist immer gut. Ferien hat man halt ein bisschen Zeit. Und ja, schaut wieder rein, auch um den Final Boss Gordon wiederzusehen.
Genau.
Und natürlich auch den Rest.
So ist es. So, in diesem Sinne, tschüss, bis dann.